Heute zu Gast der Chef und Eigentümer von Trigema, Wolfgang Grupp.
Ich habe nie eine tolle Kollektion gemacht. Ich habe immer geguckt, was andere machen, die bekannten Firmen, was die als High-Produkt hatten, habe ich geguckt und dann habe ich das nachgemacht. Ich habe immer gesagt, ich werde alles machen, ich bin ein Schwabe, das ist kostenlose Werbung, aber dass ich mich aufdränge, das wäre unter meiner Würde. Dann hat Herr Hoeneß das königliche Handschlagwort gebrochen und hat uns nicht eingelöst. Er erzählt es heute anders, aber das stimmt natürlich nicht.
Let's go! Go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Wahrscheinlich gibt es wenige andere Menschen, die in der Wahrnehmung der deutschen Bevölkerung so sehr den Unternehmer repräsentieren wie Wolfgang Grupp. Einfach weil er seit Jahrzehnten in deutschen reichweitenstarken Talkshows sitzt und sehr, sehr pointiert und meinungsstark formuliert und auch gekleidet ist, wie man sich halt so klischeeartig häufig in der Tradition zumindest einen Unternehmer vorstellt. Und entsprechend neugierig war ich zu gucken, was steckt da eigentlich dahinter. Und bin dann hier aus Stuttgart kommend auf die Schwäbische Alb gefahren, nach Burladingen, da wo Trigema sein Unternehmen sitzt. Und hier ist die Welt noch in Ordnung, kann man sagen. Hier heißt das Kino noch Alb-Lichtspielhaus, habe ich gesehen. Und es sind so am Straßenrand so Plakate, wo dann die größte Kasperlebühne der Welt beworben wird. Und der ganze Ort, das muss man auch sagen, ist aber schon auch stark dominiert von halt Trigema. Also die verschiedenen Werke, die produzieren ja bekannt, das sagt der Herr Grupp ja auch überall, nur in Deutschland, halt hier zum Teil auf der Schwäbischen Alb oder im Umkreis. Und dann habe ich im Empfang nach ihm gefragt, da gibt es einen Telefonhörer, gar keinen richtigen Empfang, sondern kann man dann am Telefon jemanden kommen lassen. Dann bin ich in das Hauptgebäude rein und da ist ein auch großes Bild von Herrn Grupp und daneben hängen dann so goldgerahmte Bilder von der Familie im Wandel der letzten Jahrzehnte aus seinen Kindern, die jetzt ja mittlerweile auch Erwachsene sind. Und dann läuft man in die Firma rein und dann sitzt Herr Grupp da wirklich in einem Großraumbüro mit am Schreibtisch, so richtig New Work-mäßig, wie man das so erwarten würde, nur halt bekleidet wie in den Talkshows. Perfekt im Sakko, Krawatte, mit Monogramm am Hemd, also wirklich perfekt gestylt. Und dann haben wir gesprochen und ich habe mir die ganze Trigema-Geschichte von Anfang an erklären lassen, dass er unter anderem auch Batik-T-Shirts in Deutschland erfunden hat, wie er den Affen, der bekannt ist für Trigema, getroffen oder gefunden hat, wie er sich selbst als Medienpersönlichkeit sieht. Eine wirklich lange Reise, natürlich auch eine sehr meinungsstarke Reise. Er hat sich sehr stark geäußert über zum Beispiel Uli Hoeneß, da habe ich eine Anekdote ausgegraben, oder über Karstadt. Man muss da sicherlich nicht alles teilen, auch alle Ansichten, aber es finde ich einfach zum Teil wirklich sehr vorbildlich. In anderen Teilen, habe ich vielleicht eine andere Meinung, aber es ist trotzdem irgendwie inspirierend, es ist bereichernd und ich hatte das Gefühl, man kann das jetzt sehr, sehr gut hören. In dem Sinne, auf geht's! Hallo Herr Grupp.
Einen schönen guten Morgen.
Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Wir haben ja gerade schon festgestellt, wahrscheinlich kennen viele Hörerinnen und Hörer des Podcasts Trigema oder Sie aus den Medien, aus der Öffentlichkeit. Aber die ganze Geschichte ist ja nochmal eine ganz, wollen wir mal vorhin anfangen vielleicht. Die Firma ist 100 Jahre alt. Sie haben die in dritter Generation übernommen Ende der 60er Jahre.
69, ja.
Und da war die Firma recht klein. Da waren es 8 Millionen Umsatz.
Nein, das sehen Sie falsch. Ja, das waren damals ja D-Mark-Zeiten, das ist richtig. Und da haben wir, ich weiß nicht, ob wir 16 Millionen D-Mark Umsatz gemacht haben oder 20 oder 30 Millionen. Ich kann das jetzt aus dem Stegreif nicht sagen. Auf jeden Fall waren wir hoch verschuldet. Mein Großvater hat die Firma 1919 gegründet und die hieß Trikotwarenfabriken Gebrüder Meyer. Trigema, dann später die Abkürzung. Und ich habe, und als mein Vater, als Schwiegersohn in der zweiten Generation nach dem Tod meines Großvaters gab es nur keine Kredite, es gab Guthaben an den Banken, hat dann diversifiziert und hat Tochterfirmen aufgemacht, eine Kunststofffirma, eine Jerseyfirma, eine Strickwaren, Pullover-Strickwarenfabrik und eine Jerseystofffabrik und so weiter. Und diese Diversifikationen haben Millionen gekostet. Und dann musste ich meine Doktorarbeit abbrechen an der Universität Köln. Ich habe dort Examen gemacht, 67, und hatte noch auch vielleicht 80% die Doktorarbeit fertig geschrieben. Und dann raunte man so, die Mitarbeiter sind ja immer sehr genau, die wissen auch, wer was tut oder wer nichts tut. Und die raunten dann so ungefähr, der soll doch endlich auch mal was tun, als das der High Life in Köln macht. Da hatten die nicht ganz Unrecht. Ich habe alles gemacht, meine Examen, alles top, auch bestanden und so weiter. Und dann fühlte ich mich sozusagen gezwungen, auch nachdem die Firma 10 Millionen Bankschulden hatte und die kannten, wir kannten ja, mein Großvater kannte keine Kredite, dann fühlte ich mich angesprochen und ich hatte das T-Shirt damals schon neben meiner Doktorarbeit angefangen von Köln aus und da war es sowieso für mich sehr wichtig oder interessant, dass ich vor Ort war und dann habe ich gerne die Doktorarbeit abgebrochen und habe meinem Professor gesagt, Herr Professor, mir ist eine Firma ohne Doktor lieber als ein Doktor ohne Firma und ich muss jetzt in die Firma und dann kam ich hier rein und habe mich gefragt, was geht in einem Menschen los, der alles hat und damit immer noch nicht zufrieden ist, was wir heute auch oder was ich heute auch Gier und Größenwahn nenne, immer mehr, man hat alles, was ist und möchte immer noch mehr und dann hat mein Vater die Diversifikation gemacht und die kosteten Millionen, man hat Geschäftsführer eingestellt und immer wenn der wieder 1-2 Millionen Verlust gemacht hat, dann musste er ausgetauscht werden und dann bin ich in die Firma und habe dann das übernommen und meine Tante war mit 47,5% beteiligt, die Schwester meiner Mutter und meine Mutter mit 47,5% und mein Vater mit 5%, die hat er bekommen von meinem Großvater als Geschäftsführer und dann habe ich gesagt, wenn ich die 52,5% Anteil, wenn die mir dann später zugeschrieben werden, weil ich habe noch zwei Geschwister, dann mache ich das und dann habe ich das gemacht und habe die Diversifikationen aufgelöst und habe mich auf die Grundgeschichte, nämlich Strick und Textilien, Unterwäsche und T-Shirt habe ich mich besonnen und habe dann nach 69 und habe dann 75 die letzten Schulden zurückbezahlt und seit dieser Zeit nie mehr mit einer Bank über einen Kredit gesprochen.
Und Sie haben dann Ihre Tante dann ausgekauft auch?
Also das mit meiner Tante hatte ich, also mit der Familie meiner Tante hatte ich ein sehr nettes Verhältnis. Die vertrauten mir auch und das ergab sich dann später zufällig, dass sie 10 Jahre später dann ihre Anteile verkaufen wollte und dann habe ich diese übernommen.
Aber die Firma ist ja dann jetzt schon trotzdem sehr gewachsen, also von diesen, sagen wir mal, 8 Millionen D-Mark Umsatz.
Euro.
Euro, okay.
Also 16 Millionen.
Aber heute sind es so ungefähr 100, ein bisschen mehr, ne?
Ja, 115 oder so.
Also schon mehr als eine Verzehnfachung.
Ja, ja, gut, aber Sie müssen ja sehen, ich mache es ja 53 Jahre. Ja, ja. Und wenn andere würden sagen, in 53 Jahren ist das nichts. Ich sag mal, ich habe natürlich, wir sind, wenn Sie so wollen, gewachsen mit 100% Eigenkapital und mit keinerlei Krediten. Und wir haben heute, auch in dieser schwierigen Zeit, ist das ja vor allem ganz wichtig, 100% Eigenkapital und keinerlei Kredit.
Aber warum ist es so wichtig? Warum darf man keine Kredite haben?
Man darf Kredite haben, aber ich möchte mal sagen, ich bin von keinem abhängig. Ich kann entscheiden, was ich will und muss nicht Banken fragen, ob ich das machen muss. Und das ist ganz wichtig für mich immer gewesen, dass ich meine Entscheidungen nach meiner Meinung treffen konnte und nicht von irgendwelchen anderen abhängig war, die dann Ja oder Nein sagten.
Okay, aber Kredite aufzunehmen und mit den Banken das vorab gut zu besprechen, ist ja durchaus in der Betriebswirtschaft ein sinnvolles Mittel, um halt noch mehr Kapital zu haben, um vielleicht das Wachstum zu beschleunigen oder neue Chancen zu ergreifen?
Ich halte von Wachstum natürlich das, was Sie jetzt so sagen, immer mehr Wachstum, halte ich nicht so viel. Ich sag mal, ich verstehe Wachstum etwas anders. Wachstum heißt für mich, dass ich innovatives Wachstum habe, dass ich Produkte, die in der Zwischenzeit auch ein Billiglohnland macht, die Qualität verbessert hat oder diese Art auch macht, die muss ich aufgeben und muss dafür neue Produkte, nämlich sogenannte innovative Produkte, oben ansiedeln. Und das nenne ich Wachstum, aber innovatives Wachstum und nicht immer größer und am Schluss Investoren aufnehmen und am Schluss ist dieses mittelständische Unternehmen gar kein Mittelstand mehr, sondern ist irgendwo eine AG und wird von irgendwelchen Leuten dann im Größenwahn niedergemacht.
Okay, aber sagen wir mal, die Innovation, glaube ich, die für Sie sehr erfolgreich war und wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet, ungewöhnlich ist, fand ich, ist, dass sie so Batik T-Shirts quasi erfunden haben damals in den 70er Jahren. Da war, glaube ich, die Schwimmer ja auch unter sehr großem Druck, haben sie ja beschrieben. Ne? Ihr Vater hat das ja dann verschuldet. Und dann haben sie da mit so einer Innovation Batik-T-Shirts machen lassen. Stimmt das?
Ich habe es nicht machen lassen, ich habe sie selbst gemacht. Aber ich habe auch kein Batik-T-Shirt erfunden. Ich habe nur Augen auf und Ohren auf. Ich habe nie eine tolle Kollektion gemacht. Ich habe immer geguckt, was andere machen, die sozusagen in London oder Paris, wo tolle Geschäfte waren, was diese bekannten Firmen, was die als High-Produkt hatten, habe ich geguckt und dann habe ich das nachgemacht. Und so kam das Batik, kam eben auch irgendwo in England, glaube ich, war es zuerst, ist es gekommen und das habe ich gesehen und da haben die sind viele Leute in die Geschäfte rein und haben das gekauft und habe ich gesagt, das kann ich auch. Habe ein Muster gekauft und habe zu Hause mal gefragt, wie macht man das und dann hat man mir gesagt, das muss man in der Färberei eben abbinden und Bad und dann färben, Stück färben und so weiter und habe ich das gemacht und das war ein Highlight. Also ich habe immer versucht, was andere positiv vorgemacht haben, so schnell wie möglich nachzumachen.
Okay, und das bezog sich dann später auch auf Sportbekleidung, weil als die Firma von Ihnen übernommen wurde, da war es ja noch kein Hersteller von Sportkleidung, da war es ja wirklich eher Unterwäsche und solche Dinge. Und
jetzt Doppelripp, Feinripp, Unterwäsche, die Klassik, jawohl. Aber das T-Shirt, das aus Amerika kam, das habe ich ja auch übernommen. Da war, glaube ich, James Dean, der sehr bekannt war und der irgendwo abends, so hat man das damals gesagt, eingeladen war. Und ich glaube, er hatte einen Freund und der hat gesagt, da gehen wir hin. Und dann hat er gesagt, wo ist das? Und dann hat der James Dean gesagt, ja, dafür tut's mein Unterhemd. Und hat das gar kein Oberhemd angezogen, hat das Unterhemd angezogen. Da er bekannt war, wurde das Unterhemd zum Oberhemd, wurde in. Und das kam dann alles, was aus Amerika übernehmen wir ja alles, ob positiv oder negativ. Und so kam auch das Negative, ein Unterhemd als Oberhemd zu benutzen, aus Amerika zu uns. Und das habe ich übernommen und habe theoretisch sozusagen unsere Unterhemden in einer feineren Qualität gemacht. Und damit war das T-Shirt.
Und dann kam Sport, dann kam Tennis.
Und dann dann haben wir die Marke Trigema gemacht. Das hat mein Vater noch eingeleitet mit einer Agentur, mit einer Werbeagentur. Und die hat Trigema Original Bungert Dress haben wir angefangen.
Von den Tennisspielern Wilhelm Bungert.
Tennisspieler, der war ja der erste deutsche Tennisspieler nach Gottfried von Gramm, der in Wimbledon im Endspiel war. Und mein Vater kannte den Wilhelm Bungert, weil er bei einem Gästeturnier in Bad Wörishofen im Hotel wurde er zusammengelost mit einem jungen Mann, 16 oder 17 Jahre alt. Und dann hat die Hoteldirektion sich noch entschuldigt, dass mein Vater als im Gästedoppel also einen jungen Mann gekriegt hat. Und das war damals Wilhelm Bungert und der hat fantastisch schon damals gespielt. Und dann haben die das Doppel gewonnen. So kannten sie sich. Und dann hat Wilhelm Bungert gefragt, ob mein Vater nicht ein Polohemd mit Wilhelm Bungert machen würde. Aha. Und dann hat eine Agentur die Schwinge kreiert, im Gegensatz zu Fred Perry oder Lacoste damals. Und so kam das dann zustande. Und dann haben wir...
Und die Schwinge, das heutige Logo. Ne?
Ja, und diese Schwinge als Logo. Und dann hieß es Trigema Original Bungert Dress zuerst. Und das habe ich dann nach ein paar Jahren in Trigema Original Tennis Dress genannt.
Am Ende war da der Herr Bungert dann der erste, man würde heute sagen, Influencer.
Wenn Sie so wollen, ja.
Okay, das heißt, das ist die Reise gewesen, wo die Firma herkam. Bis heute ist es ja nach wie vor so, dass sie vor allen Dingen solche Produkte machen und auch, glaube ich, sehr viel Produkte machen für Firmen. Also, dass sie so Corporate-Kleidung, also jemand, ne, ist Mercedes, möchte gerne einen Kapuzenpullover haben mit dem Mercedes-Logo drauf, dann stellen sie den her für die Belegschaft.
Ja, wobei man muss das im Rahmen sehen, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass wenn jemand sagt, wir machen Polohemden mit unserer Schwinge, so wie andere, Lacoste auch Polohemden, Polohemd macht. Und wenn jemand kommt und sagt, er möchte ein Polohemd mit wie Mercedes jetzt mit seinem Stern oder das drauf, dann ist das kein Problem. Dann kommt die Trigema-Schwinge an den Arm und wir machen auf die Brust eben das für den Kunden.
Aber ist mittlerweile schon auch ein größerer Anteil des Geschäfts, ist halt sozusagen Auftragsproduktion, ne?
Ja, also unser Geschäft heute ist 40% der Produktion geht über Online-Kunden aller Art und 40% geht über unsere eigenen Geschäfte, die ich nenne sie Testgeschäfte, und 20% Kunden aller Art.
Und wie viele Testgeschäfte gibt's?
Es gibt 42 Testgeschäfte, in erster Linie in Urlaubsorten, aber das ist ja normal nicht meine Aufgabe gewesen. Ich bin Produzent gewesen und hatte Großkunden wie die Kaufhauskönige namens Karstadt, Hertie, Kaufhof und so weiter. Und die Versandhauskönige, sie wurden Könige genannt, wie Quelle, Neckermann, Schöpflin und so weiter. Und diese Kunden, als die versagten, Karstadt hat ja nicht jetzt zum zigten Mal versagt, sondern Karstadt hat schon vor 30 Jahren versagt, wo er die erste Pleite gemacht hat, oder 20 Jahren. Ich sag mal, das konnte man sich ja nicht vorstellen, dass ein Warenhauskonzern Karstadt oder Kaufhof oder Hertie Pleite machen. Und das sind die Versager. Und als die immer mehr versagten oder ein Quelle auch Konkurs machte, ich sag mal, das konnte man sich nicht vorstellen, dann musste ich erkennen, dass ich sozusagen, es waren meine Großkunden, und wenn die versagen, dann musste ich erkennen, dass ich irgendwann die Handelsfunktion selber übernehmen muss, teilweise nach dem Motto, wenn ich einen Koch habe, der ablehnt zu kochen, gibt's nur eins, sterben oder selber kochen. Und nach diesem Motto habe ich dann gesagt, wenn diese Versager sozusagen mir keine Aufträge mehr geben, weil sie im Prinzip selber Riesenprobleme haben, denn ich habe im Gegensatz zu meinen Kollegen, es gab ja in Burladingen 26 Textilbetriebe, davon haben 25 Konkurs gemacht, und jeder hat früher in der guten Zeit gegenseitig sich die Kunden abgeworben und hat versucht sozusagen, indem er den Kunden gesagt hat, man soll bei ihm kaufen, und so haben meine Kollegen nicht erkannt, dass die Kaufhauskönige sozusagen, dass ich den Auftrag nicht mehr machte, weil ich rechtzeitig erkennen musste, dass der Probleme hatte und die Preise versuchte zu drücken. Dann habe ich den Mut gehabt, Nein zu sagen. Dann waren meine Kollegen erfreut, dass sie den Auftrag bekamen und sind dann mit den niedrigen Preisen sukzessive in Konkurs gegangen. Und ich musste, wie gesagt, erkennen, dass ich irgendwann, nachdem die Kaufhauskönige, Versandhauskönige sozusagen untergegangen sind, dann sind die SB-Könige, die haben dann billiger gekauft, und dann war ich bei den Discountern, Aldi voran, mit denen habe ich mal 36 Millionen gemacht. Top-Kunde, lasse ich nichts drüber kommen, aber der wollte dann Hausmarke und auch zum billigeren Preis. Dann habe ich den Mut gehabt zu sagen, nach 36 Millionen, es tut mir leid, das kann ich nicht. Und dann wusste ich, dass ich in einer bedarfsgedeckten Welt, die Leute haben ja genug zum Anziehen, die Schränke sind voll, und das heißt, der Bedarf ist gedeckt, muss ich auch einen Teil der Handelsfunktion in eigene Hände übernehmen. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich eigene Geschäfte, sodass ich etwas unabhängiger von den Großkunden.
Und das sind aber keine Franchise-Läden, sondern die gehören wirklich Ihnen, die Geschäfte?
Die Geschäfte gehören von uns. Wir haben 42 Geschäfte, in erster Linie in Urlaubsorten, weil ich gesagt habe, ich gehe nicht in die Städte, wo jetzt, ich sag mal, andere die Probleme haben, wie Karstadt, Kaufhof und so weiter. Ich gehe, wo die Mieten sehr teuer sind und so weiter. Ich gehe in die Urlaubsorte, wo der Hamburger, der Münchner, der Frankfurter auch mal ist, und dann können die mit meiner Ware, können sie Kontakt haben, und dann können sie später sie im Online nachkaufen. Und deshalb habe ich die Geschäfte in Urlaubsorte gemacht, wo alle mal irgendwann mal hinkommen, und das funktioniert auch. Und wir haben 42 Geschäfte, davon sind 21 eigene Immobilien selbst gebaut und 21 Geschäfte sind gemietet.
Alles in Deutschland?
Bitte?
Alles in Deutschland?
Ah, natürlich, alles in Deutschland. Wir produzieren auch nur in Deutschland.
Ja, das ist ja ein großes Thema von Ihnen. Noch ganz kurz, weil Sie es gerade gesagt haben, an Aldi zu verkaufen, ist ja der Traum von ganz vielen. Ein Riesenkunde, der bringt die Marke in die ganze Welt, nimmt große Mengen ab. Warum haben Sie es nicht gewollt? Also es ist doch.
Ja, Moment, ich habe mit Aldi mal aufgebaut bis 36 Millionen Jahresumsatz.
Genau, genau.
Top! Aber als er wollte dann nicht mehr das Produkt, die Etikett Trigema, sondern er wollte eine Eigenmarke, Aldi Eigenmarke, die hätte ich auch gemacht, problemlos. Aber er wollte dann fast den halben Preis. Und dann habe ich gesagt, das kann ich nicht. Also es bei mir war immer wichtig, dass ich meine Arbeitsplätze garantieren kann, dass ich meine Löhne bezahlen kann, dass ich meine Kosten bezahlen kann. Und immer wenn die Kunden, auch früher die Kaufhauskönige, die Preise drückten, musste ich wissen, kann ich das noch zugestehen oder nicht? Und dann habe ich Nein gesagt. Deshalb habe ich als Erster alle Großkunden verloren, weil ich den Mut hatte, auch mal Nein zu sagen. Und das habe ich wir hatten mit Aldi ein Top-Verhältnis und ich habe da gesagt dem Einkäufer, dass ich kann Ihnen Eigenmarke machen, aber ob ich Trigema-Etikett einnähe oder ob ich Aldi-Etikett einnähe, das kann nicht sein, dass ich deshalb 40-50% den Preis billiger machen kann, weil das Garn kostet dasselbe, die Näherin kostet dasselbe, das kann ich nicht und dann habe ich gesagt, dann kann ich die Aufträge so nicht mehr machen und dann wusste ich, dass ich ein halbes Jahr später keine Aufträge mehr habe und ich hatte noch Millionen Aufträge für das nächste halbe Jahr und dann war es vorbei und dann habe ich gesagt, nach dem Motto, jetzt muss ich endgültig auch einen Teil der Handelsfunktion selbst übernehmen und habe eigene Geschäfte.
Aber heutzutage sieht das ja aus wie ein genialer Schachzug, denn in der digitalen Welt nennt man sowas Direct to Consumer, direkt Kundengeschäft. Sie übergehen den Handel, sie liefern übers Internet oder über die Geschäfte direkt an den Kunden, also selber. Damit ist es ja viel attraktiver, sie können alles selber gestalten, sie haben eine viel höhere Marge. Das ist ja schon irgendwie im Nachhinein, war das ja sehr klug von Ihnen.
Gut, also alles, was ich irgendwo gemacht habe, war jetzt nicht irgendwo ganz super gescheit angefangen. Das war normal. Das heißt, es ist doch normal nach dem Motto, wenn der Koch mir ablehnt zu kochen, gibt's nur eins, sterben oder selber kochen. Und wenn ich sage, ich habe einen Kofferträger und der lehnt ab, den Koffer zu tragen und ich muss dringend zum Flugzeug, dann gibt's nur eins, selber tragen. Also das ist ja nicht so super gescheit. Wir müssen nur normal werden und erkennen, was draußen geschieht, so wie ich den Online-Shop vor 25 Jahren, nicht jetzt in der Pandemie, sondern vor 25 Jahren angefangen habe, nachdem ich plötzlich das Internet zugelassen hat, dass man sozusagen per Online verschicken konnte. Jetzt konnte ich auch die Versandhauskönige, die ja bei mir Millionen ersetzen. Und meine Geschäfte haben ja indirekt die Kaufhauskönige ersetzt. Aber jetzt konnte ich auch die Versandhauskönige. Das ist Augen auf und Ohren auf. Und ich habe in meinen 53 Jahren, ich bin nicht super gescheit. Ich bin nur eins, dass ich sage, ich muss Augen auf und Ohren auf. Und wenn ein anderer etwas besser macht, dann muss ich gucken, was der macht und mach's nach. Und das habe ich ein Leben lang praktiziert.
Sie haben ja schon auch 2006 angefangen, nachhaltig zu produzieren. Ne?
Das ist irgendwie. Klar, da kam Professor Braungart auf mich zu. Und hat gesagt, wie ich produziert, er wusste, dass wir alles vom Stoff bis zum Fertigprodukt in Deutschland produzierten. Deshalb war es für die Nachhaltigkeit natürlich am idealsten, um das auch verfolgen zu können. Und hat mich gefragt, und da habe ich gesagt, Klimawandel gab es ja damals schon, dass man irgendwo von Klimawandel und gesprochen hat und so weiter. Und da habe ich gesagt, die Nachhaltigkeit ist zukunftsorientiert. Und alles, was zukunftsorientiert ist, war für mich immer wichtig und dass ich das als einer der Ersten mache. Und dann habe ich zum Professor Braungart gesagt, das ist zukunftsorientiert, ich bin sofort dabei und ich mache das mit Ihnen gemeinsam. Und das ist auch heute so, dass ich jetzt auch ein 100% elektrisches Auto fahre. Ich sage jetzt mal, ich muss zukunftsorientiert etwas machen und nicht immer im Nachhinein.
Wer ist eigentlich der typische Käufer Ihrer Produkte?
Das sind theoretisch alle, die im Prinzip vernünftig sind und die vielleicht aber auch das Geld dazu haben, dass sie sich Qualität leisten
können. Also ist das schon so eine Zielgruppe ähnlich wie jetzt Lacoste, würden Sie sagen? Also von der
Das will ich nicht behaupten. Lacoste ist in einer höheren Liga, ist eine Weltmarke, ist top und so weiter. Wir sind ja im Prinzip 95% Inlandsmarkt, also deutscher Markt. Ich möchte mich also jetzt nicht imagemäßig mit Lacoste vergleichen, Top-Marke. Aber wir sind eine Marke, die von Leuten, die Verantwortung haben und die im Prinzip sagen, wir unterstützen auch einen deutschen Arbeitsplatz, ist nicht selten mit einem Auftrag, heißt, wir möchten Sie unterstützen, Sie garantieren die Arbeitsplätze in Deutschland. Also da, das sind so Argumente, die kaufen und die Qualität kaufen. Also wir sind teurer, aber am Schluss wahrscheinlich billiger, weil unsere Produkte halten 10 Jahre. Und wenn Sie natürlich sagen, Sie kaufen jetzt billigst, weil Sie das Geld nicht haben, dann ist das vielleicht nach 1-2 Jahren nicht mehr tragbar. Aber unsere halten 10 Jahre und dann sind sie wahrscheinlich sogar billiger als ein Billigprodukt.
Aber ich meine, wenn man jetzt guckt, dass Sie auch viel über Aldi verkauft haben, das ist ja nichts, wo eigentlich eine kaufkräftige Zielgruppe einkauft, ne?
Aldi, Sie müssen natürlich sehen, Aldi hat unser Produkt im Verhältnis günstig verkauft. Aldi hat ja nicht die normale Kalkulation eines Einzelhandels. Ich weiß noch, Aldi hat, als ich mit Aldi anfing, haben die einen Aufschlag auf unseren Preis von 8% gemacht. Das heißt, der Einzelhandel kalkulierte damals mit 100-120% Aufschlag und Aldi hat 8% gemacht. Also Aldi war mit Trigema, waren die sehr günstig, als das Trigema-Produkt war natürlich günstig und ist auch sehr gut gelaufen. Und Aldi hat sich durch den Verkauf von Trigema-Produkten Qualitätsnamen geschaffen. Die haben ja im Food-Bereich, wir waren am Anfang dabei, wo sie praktisch im Non-Food-Bereich sich einen Namen verschafft haben als Qualität. Und Aldi hat heute weiß, dass man bei Aldi auch Qualität kauft und gut kauft. Und das fing damals an, als wir vor 30 Jahren oder 35 Jahren das anfingen, dass Aldi, der billig war, sich Qualität nahm. Mit Trigema-Produkten auch interessiert war, sich selbst den Namen für Qualität zu schaffen.
Was ist denn das bestverkaufte Produkt jetzt über all die Jahre? Also was haben die am meisten verkauft? Was ist der Topseller im ganzen Portfolio von Trigema?
Ja gut, also das kann man so nicht sagen, Topseller. Es ist eine ganz logische Geschichte. Als ich anfing, war es die Unterwäsche, Doppelripp, Feinripp. Und dann habe ich das T-Shirt angefangen und dann ist das klassische Uni-T-Shirt ist natürlich immer die größten Stückzahlen und dann kommt vielleicht danach das Polohemd.
Okay.
Kommt da die Jogginghose oder sonst was, aber sag mal, wenn Sie sich selber im Ihren Schrank angucken, dann werden Sie vielleicht, wenn Sie T-Shirt-Träger überhaupt sind, dann werden Sie vielleicht 10 T-Shirt haben, aber Sie werden nicht 10 Jogginghosen haben. Und dann, wenn Sie 10 T-Shirt haben, dann werden Sie vielleicht 5 Polohemden haben, aber T-Shirt würden Sie wahrscheinlich immer etwas mehr haben.
Und denken Sie viel über Marketing und die Positionierung der Marke nach? Weil ich meine, wenn man versucht, eine hochwertige Zielgruppe mit Made in Germany zu erreichen, also mit höheren Preisen, dann muss man ja auch entsprechend die Marke, zumindest in der Theorie, so positionieren, dass das als besonders hochwertig und wertvoll wahrgenommen wird. Und zum Beispiel jetzt die Werbung mit dem Affen, die auch berühmt ist für Sie. Das ist jetzt ja nichts, was unbedingt jetzt andere hochwertige Produzenten vielleicht machen würden.
Gut, also ich sag mal, ich musste im auffallen. Und deshalb habe ich im Prinzip dann vor 30 Jahren irgendwann diesen Spot mit dem Affen ins Leben gerufen. Der wurde mir angeboten von einem, der Spots herstellt, also nicht eine Werbeagentur, sondern der hat gesagt, den hätte er gemacht für eine japanische Großkonzern, aber der hätte am Schluss gesagt, man könnte sein Produkt nicht mit einem Affen bewerben, hätte die oberste Heeresleitung gesagt und dann war das, der hat's bezahlt, diesen Spot, und dann konnte ich den erwerben sozusagen, weil er frei war. Und ich fand den toll, weil wir haben eine Minute vor den ARD-Nachrichten 20 Uhr, haben wir ja die Werbung geschalten und ich wollte irgendetwas, was mal auffällt. Und dann war der Affe sitzt an einem Schreibtisch und damals saß der Nachrichtensprecher, der stand nicht, sondern der saß auch am Schreibtisch und das war der gleiche Schreibtisch wie praktisch der Nachrichtensprecher, nur war es ein Affe. Und den fand ich so toll, dass ich gesagt habe, den nehme ich. Und dann haben wir den gemacht und dann hatten wir ein bisschen Glück im ZDF, also im zweiten Fernsehen, da gab's den Affen Charlie und das war eine Kindersendung. Und dann bekam ich Zuschriften plötzlich, ach toll, jetzt meine Kinder haben den Affen Charlie auch da gesehen. Und das war gegenseitig so und der wurde gehypt. Und für mich ist etwas klar, es wird erst geändert, wenn es nicht mehr interessant ist. Aber ich kriege heute noch überall Rücksprache auf den Affen und der ist auf uns, auf den Dächern uns, im Sommer auf den Dächern unserer Testgeschäfte. Und da werde ich nicht selten gefragt nach dem Winter, wann kommt der Affe wieder? Die Kinder fragen schon. Und solange das so populär ist oder solange ich auch in einem Podcast angesprochen werde auf diesen Spot, dann wäre es ein gravierender Fehler, wenn ich sowas abstellen würde.
Ich meine, das ist jetzt seit 20, 30 Jahren läuft das schon, ne? Also die Werbung
für Affen. Das mich wundert ja, dass ich sage, über den Affen wird ja immer gesprochen. Ich werde ja selten, nicht selten vorgestellt. Das heißt, Sie kennen den Herrn, das ist der mit dem Affen. Ich sag mal, und solange das sozusagen gesagt wird, wäre es fatal, wenn ich diesen automatischen Werbeträger sozusagen abstelle. Ich frage mich auch, es gab mal früher zu meiner Kindheit, und das wissen alle noch, gab es bei Esso den Tiger im Tank. Das war eine Sensation und da war überall in Tankstellen ein großer Tiger. Oder bei Salamanderschuhen gab es den Lurchi. Da gab es das Heftchen. Ich weiß nicht, warum die das abgestellt haben. Ich weiß das heute noch. Und das sind ja Jahrzehnte, liegt das zurück, seit das nicht mehr gibt. Und man sollte solche Erkennungsmerkmale nicht unbedingt abschaffen. So wie Lacoste im Prinzip das Krokodil nicht abschafft.
Machen Sie denn Marketing selbstständig nach Ihrem eigenen Gefühl oder gibt es eine Agentur, die Sie unterstützt oder gibt es da Partner von außen, die Sie beraten?
Nein, es gibt's nicht. Ich mache immer alles nach dem eigenen Gefühl, vieles nach dem eigenen und meine Mitarbeiter. Wir haben eine Vorstellung und Agenturen gibt's bei uns nicht. Ich sag mal, weil wir im Prinzip jetzt das machen, was wir für richtig finden und nicht, was andere meinen, womit sie am meisten Geld verdienen. Also deshalb sage ich, wir schalten auch direkt beim ARD und ja.
Es gibt ja auch eine Anekdote, dass Sie, ich glaube, in den 80er Jahren und 90er Jahren eigentlich beinahe Trikotsponsor geworden wären von Bayern München.
Das war abgesprochen, ja. Das heißt, damals war Iveco, war der auf der Brust von Bayern München und Bayern München war immer schon die Top-Mannschaft. Und wir hatten ja 13 verschiedene Bundesliga-Vereine und da war für mich jetzt das Ziel, auch mal den Top-Verein Bayern München auf der Brust, mit Trigema auf der Brust zu sein. Und dann habe ich mit Herrn Hoeneß gesprochen. Und
den haben Sie bei Aldi und Aldi-Veranstaltung, glaube ich, kennengelernt oder so damals, ne? Der war auch Lieferant mit seinen Würstchen an Aldi und Sie waren
ja. Ja, richtig, wenn Sie das so sagen. Irgendwo lernten wir, saß er auch in dem Wartezimmer, wo die Vertreter oder Reisenden saßen und da saß ich auch und so haben wir uns kennengelernt. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, mich würde mal interessieren, Bayern München als Brustwerbung. Und er wusste ja, dass wir verschiedene Vereine, ich hatte ja 13 verschiedene Vereine, dass wir da drauf waren. Und dann hat er das intern abgesprochen und hat dann gesagt, Herr Grupp, das kostet aber 1,5 Millionen D-Mark. Und das war damals der höchste Betrag, der je für einen Bundesliga-Verein im Jahr bezahlt wurde. Und dann habe ich gesagt, okay, Herr Hoeneß, das würde ich machen. Und dann kam Herr Hoeneß mit Professor Scherer nach Burladingen.
Den damaligen Finanzchef, genau, ja.
Wenn Sie das so sagen, kam nach Burladingen und wir haben mit meinem damaligen Prokuristen und Juristen haben wir alles vorbesprochen und gemacht und dann haben wir anschließend auch zusammen Mittag gegessen und haben uns dann anschließend verabschiedet und uns den königlichen Handschlag gegeben. Herr Hoeneß hat mir den Handschlag gegeben und hat gesagt, Herr Grupp, wenn Iveco die Option, jeder Verein hat ja eine gewisse Option zu verlängern, nicht einlöst. Es war aber anzunehmen, dass Iveco nicht einlöst, weil die hatten Probleme damals in Italien und so weiter. Und da konnten die nicht Arbeitsplätze sozusagen auflösen und gleichzeitig Millionen für Sponsoring ausgeben. Und man hat angenommen, dass die es nicht verlängern. Und wenn Iveco die Option nicht einlöst, ist Trigema ab Sommer auf unserer Brust. Wir haben uns die königlichen Handschlag gegeben, abgesprochen, war alles abgesprochen. Und dann hat Iveco die Option nicht eingelöst und dann habe ich nichts gehört. Dann habe ich ein paar Tage später, hat mein Prokurist bei Herrn Hoeneß angerufen und dann hat man ein bisschen rumgestottert. Und dann muss Adidas schwer dagegen opponiert haben, weil Adidas war immer dagegen, dass wir auf einem Trikot waren, wo Adidas oder auch Puma, weil dann sah es immer so aus, als ob wir auch das Trikot machen würden. Und die haben dann opponiert und Adidas war ja auch Allianz Arena beteiligt und war ja großer Sponsor, auch Partner von Bayern München. Und die haben dann opponiert und dann hat Herr Hoeneß das königliche Handschlagwort gebrochen und hat uns nicht eingelöst. Er erzählt es heute anders, aber das stimmt natürlich nicht. Das war die Tatsache. Wir haben uns verabredet, ganz klar. Ist Iveco nicht mehr auf der Brust, lösen die nicht ein, ist Trigema drauf.
Und dann da gibt es die Geschichte, dass er dann, aber um das zu erklären, zu Ihnen gefahren ist hierher, kam man wohl hier bei Ihnen vorbei, um das sozusagen diese Absage nochmal zu kommunizieren.
Das stimmt ja aber nicht. Wir haben vorher, war er bei mir, nachher nicht mehr.
Ah, okay.
Das stimmt ja, das hat er erfunden, um sich im Prinzip sozusagen ein bisschen besser aus der Situation heraus. Hat er erfunden, dass er anschließend zu mir gefahren ist. Stimmt nicht. Er war bei mir, vor, als wir alles besprochen haben und uns den Handschlag gibt. Und dann haben wir, hat er mir telefonisch so ein bisschen rumgedruckst und hat gesagt, ja, und das sei schwierig und weiter. Aber er war nicht mehr da. Das ist alles erfunden von Herrn Hoeneß.
Ach, wirklich? Der sagte, sie hätten ihn hier sozusagen rausgeworfen.
Also, das ist ein Wort. Wolfgang Krupp wirft keinen raus. Wenn ich einen empfange, empfange ich ihn und wir sprechen offen miteinander, aber das gibt's nicht. Dass ich bin immer hoch anständig und alles und das, was Herr Hoeneß sich gedacht hat oder ausgedacht hat, war praktisch nur, um sich von seinem königlichen Handschlag sozusagen wegzubringen und zu sagen, ich hätte ihn dann im Prinzip rausgeschmissen. Stimmt alles nicht.
Aber ist dann bei Ihnen die Idee gereift, selber auch noch mehr zur Markenpersönlichkeit zu werden für Trigema? Ich meine, mittlerweile sind Sie ja das Gesicht der Firma auch ganz stark.
Überhaupt nicht. Ich habe mich nie ins Fernsehen gedrängt oder auf einen Podcast. Ich habe auch, ich glaube nicht, dass auch Sie sagen können, dass man Sie angerufen hätte, Sie sollten mit mir einen Podcast machen. Ich habe immer gesagt, ich werde alles machen, ich bin ein Schwabe und wenn mich eine Zeitung anruft oder ein Fernsehsender und so weiter, das ist kostenlose Werbung, die mache ich, weil ich Schwabe bin und dann sage, das brauche ich nicht bezahlen. Aber dass ich mich aufdränge und sage, man sollte von mir, das wäre unter meiner Würde.
Okay, aber mittlerweile werden Sie ja sehr, sehr viel gefragt.
Scheint so, ja. Aber ich habe mich nirgends aufgedrängt. Auch Sie haben ja nicht...
Absolut, wir haben Sie gefragt.
Sie haben mich gefragt. Klar. Und ich wusste, ich kann nicht falsch verstehen, man hat mir gesagt, Sie hätten einen sehr beliebten oder einen sehr gefragten Podcast. Ich hatte keine Ahnung. Und ich habe nur gefragt, wer ist das oder was ist? Dann haben wir gesagt, sagen mir meine Mitarbeiter. Frau Haderer sagt dann, Herr Grupp, das würde ich machen. Das ist ein sehr guter Podcast. Oder sie sagt, das würde ich nicht machen, das ist nicht, lohnt sich nicht, dann mache ich es nicht. Ich folge meinen Mitarbeitern die Erfahrung.
Aber in welcher Talkshow im Nachhinein waren Sie wohl als am häufigsten? Bei Frau Maischberger, glaube ich, mehrfach, ne?
Da war ich mehrfach, aber es kann auch Christiansen damals gewesen sein oder so etwas. Das weiß ich nicht mehr. Ich habe
Harald Schmidt sogar auch gewesen.
Da war ich auch, ja.
Was war denn für Sie der eindrucksvollste oder der besonderste Talkshow-Auftritt?
Ah gut, das kann man so nicht sagen. Ich sag mal, Harald Schmidt war sicher etwas anders als eine klassische Christiansen oder Frau Maischberger oder Anne Will oder so. Da war Harald Schmidt natürlich ein bisschen lustiger und so weiter. Und das werde ich noch wissen. Irgendwo kam man auf meine Grabstätte, die ich schon angelegt habe, zu sprechen. Und er sagte, er hätte keins. Und dann habe ich so spontan gesagt, Herr Schmidt, kein Problem, Sie hätten bei mir noch Platz. Sie kriegen bei mir noch Platz.
Gerade, ja. Ich meine, Sie sind ja auch durchaus dann immer auch mit Sprüchen auffällig, die man sich merken kann. Prägnante Formulierungen, das ist schon was in den Talkshows ja gut funktioniert. Das haben Sie schon als Konzept entdeckt, ne? Sei es jetzt nun über Emanzipation oder auch über, sagen wir mal, Made in Germany. Das sind ja schon so Standpunkte, die mit Ihnen ganz klar verbunden werden, weil Sie sie auch sehr, sehr prägnant formulieren können.
Ja, ich habe das nicht erfunden, sondern ich habe das Bedürfnis gehabt, das, was ich empfand, auch zu sagen. Und das Made in Germany, ich produziere doch nur in Deutschland. Und es gab 26 Textilfabriken in meinem Heimatort Burladingen. Und die waren alle in der Glanzzeit Millionäre. Sie haben alle eine Villa neu gebaut, als die tollen Jahre waren. Und dann haben diese Unternehmer, ja, 25 haben Konkurs gemacht, weil sie den Kunden hörig waren und weil sie nicht erkannten, dass man eben nicht überall Ja sagen muss bei Preisdiktat. Und haben ihre Arbeitsplätze zunächst verlagert ins Ausland und dann haben sie alle Konkurs gemacht. Und jetzt fragen sie mich, warum ich nicht ins Ausland gegangen bin. Weil ich nicht Konkurs machen wollte. Ich habe in Deutschland produziert, nun muss ich in Deutschland wissen, Hochlohn ist ein Hochlohnland und da kann ich keine Billigprodukte machen. Also ich kann nicht den Kunden, die immer billiger wollen, Ja sagen. Ich muss auch mal Nein sagen. Und dann haben wir, das habe ich Ihnen ja gesagt, irgendwann auch die eigenen Geschäfte gemacht, weil die Kunden immer nur billiger wollten. Und ich habe mich den Wandel der Zeit angepasst und habe im Prinzip gewusst, Made in Germany ist top. Wir haben Top-Mitarbeiter, wir haben einen Top-Standort. Ich kann hier alle Probleme lösen, aber ich muss einen gewissen Preis verlangen. Und am Schluss muss ich eben dann sagen, da muss ich die Händler, die im Prinzip nur billig wollen, eben aussourcen.
Aber sag mal, es gibt ja auch andere deutsche Unternehmen, die sehr erfolgreich zum Beispiel in Portugal oder der Türkei produzieren lassen. Auch in China, auch in Asien. Was ist daran verkehrt? Also ich meine, man kann ja auch in Portugal und in
Überhaupt Türkei... Überhaupt nicht. Sagen Sie mir ein Unternehmen.
Adidas zum Beispiel.
Ja gut, das ist ja was ganz anderes, ein Weltkonzern. Das ist ja was ganz anderes. Aber sagen Sie mir ein deutsches Unternehmen, das, ich sage Ihnen, das war wahrscheinlich reicher, als es hier produziert hat, als jetzt. Sagen Sie mir ein deutsches Textilunternehmen, Schießer hat ja Konkurs gemacht. Jocke hat ja Konkurs gemacht. Also bitte, man muss jetzt irgendwo real sein. Sie dürfen jetzt nicht sagen, Daimler-Benz oder das oder jenes. Das sind Weltkonzerne, die in der Welt vertreiben. Und wenn ich sage, ich verkaufe meine Produkte auch in China... Und ich verkaufe meine Produkte in Amerika. Da kann ich in der ganzen Welt produzieren. Ich verkaufe auch in der ganzen Welt. Ich verkaufe 95% in Deutschland und deshalb produziere ich nur in Deutschland.
Aha. Aber also auch Firmen, die in Deutschland verkaufen, könnten da in der Türkei günstiger
vielleicht. Kein Problem. Aber es wäre mir zu lästig. Die ganze Zeit, ich muss da sein, wo meine Produktion ist. Und wenn ich sage, in der Produktion gibt's ein kleines Problem, dann gehe ich nur in die Produktion 100 Meter nach links oder nach rechts und bin mitten in der Produktion und kann das Problem lösen. Und ich habe auch Lieferkettenprobleme und alles, das habe ich nicht. Also ich sage jetzt mal, in der Türkei kann ich produzieren, aber warum soll ich meine Mitarbeiter entlassen und in der
neue Mitarbeiter dort aufbauen, hätte ich jetzt gedacht.
Also, ja, wir stellen hier ja laufend Leute ein. Ich kriege im Moment natürlich kaum eine Näherin, aber wir kriegen noch ab und zu eine, weil wir die Arbeitsplätze garantieren. Aber ich werde mir das nicht antun, dass ich eine Produktion in der Türkei habe und laufend dort hingucken muss und so weiter. Und die Qualität überwachen muss. Bei uns ist natürlich die Qualität ganz wichtig und das ist hier am Standort in Burladingen am leichtesten zu kontrollieren. Mhm.
Aber ist das für Sie so eine Adidas nicht auch irgendwie eine Inspiration nach dem Motto, was man noch größer werden könnte? Ich meine, 100 Millionen Umsatz ist ja schon sehr, sehr respektabel, sehr viel, aber man könnte ja auch, wenn man jetzt so die Struktur hat, auch vielleicht 500 Millionen oder eine Milliarde Umsatz machen. Adidas hat es ja vorgemacht.
Die kommen das ja auch ist genau das, was ich ablehne. Ich bin Alleininhaber und im Gegensatz zu allen anderen hafte ich mit meinem gesamten Privatvermögen für alles, was geschieht. Und wenn ich sage, ich mache 500 Millionen oder eine Milliarde, dann kann ich das nicht mehr überblicken, dann kann ich auch nicht mehr haften und das ist das, was ich ablehne. Wir müssen der Gier und dem Größenwahn endlich Einhalt gebieten. Warum soll ich jetzt Hunderte von Millionen mehr machen? Dann muss ich einem anderen die Aufträge wegnehmen, den bedränge ich. Warum soll ich, mir reicht es doch. Ich kann so groß werden, solange ich das, was ich mache, 100% verantworten kann, haften kann und überblicken kann. Und wenn ich eine Milliarde Umsatz mache oder 5 Millionen, kann ich das nicht mehr überblicken und dann kann ich auch die Verantwortung nicht mehr übernehmen und dann brauche ich Geschäftsführer oder das und jenes und das wäre fatal. Meine Arbeitsplätze sind garantiert. Jeder Mitarbeiter weiß, er hat einen 100% ob garantierten Arbeitsplatz, ob Pandemie oder ob Ukraine-Krieg. Ich garantiere die Arbeitsplätze. Diese Probleme muss ich lösen und meiner Mitarbeiter muss die Probleme an der Maschine lösen. Das ist dann seine Aufgabe. Und wenn beide ihre Probleme lösen, gibt es keine Probleme.
Wenn man jetzt so 100 Millionen Umsatz macht in Ihrem Geschäft, wie viel bleibt denn dann da übrig am Ende?
Es bleibt so viel übrig, dass ich meine Familie ernähren kann, dass ich die Arbeitsplätze garantieren kann und dass wir 100% Eigenkapital haben. Und das heißt, was ja kaum kein anderer wahrscheinlich hat. Also das bleibt übrig und wir sind Schwaben, wir sind mit wenig zufrieden. Ich bin auch mit wenig zufrieden. Das kann ich alles finanzieren und zu was immer mehr. Aber die Leute wollen immer mehr, nehmen Investoren am Schluss rein und am Schluss sind sie kein Mittelstand mehr. Ich habe gerade beim Mittelstandspreisverleihung an den Preis an unseren Ministerpräsident Kretschmann hat man gesagt, der Mittelstand ist die tragende Säule der Industrie. Und dann lässt man gleichzeitig zu, so wie Sie mich jetzt auch gefragt haben, warum nicht, dass die, die Mittelstand sind, immer größer werden und am Schluss kein Mittelstand mehr sind. Obwohl der Mittelstand die tragende Säule ist. Warum muss ich jetzt hunderte von Millionen mehr machen? Das kann ich doch den anderen überlassen. Ich muss doch den anderen die Aufträge nicht wegnehmen. Ich sage, wir brauchen Mittelstand und wir brauchen auch Start-up-Unternehmen, die praktisch das in Eigenregie weitermachen. Und nicht, ich sag mal gleich, wenn es ein bisschen sich lohnt, verkaufen und am Schluss Investoren, dann ist das kein Mittelstand mehr. Wir brauchen den gestandenen Mittelstand. Wir haben ja viele. Mittelstand ist in Baden-Württemberg ja ganz groß geschrieben. Alle die Handwerksbetriebe und alles, das sind doch tolle Betriebe. Da steht der Chef noch selbst auf der Baustelle oder sonst was. Und das ist die tragende Säule und wir müssen schauen, dass wir nicht durch Größenwahn und Gier immer größer werden, sondern dass wir verantwortungsvoller bleiben, überschaubar bleiben und die Probleme kurzfristig sofort lösen können. Ich sage ja offen, wer ein großes Problem hat, ist ein Riesenversager. Denn jedes große Problem war klein und hätte es als kleines gelöst, hätte er kein großes. Und das ist ganz wichtig. Ich muss die Probleme erkennen, wenn sie ganz klein sind und dann sie lösen und nicht sagen, jetzt habe ich ein großes Problem. Dann habe ich einen Riesenfehler gemacht.
Wenn man jetzt so in die deutsche Landschaft reinguckt, mit Unternehmen, die ein ähnliches Geschäftsmodell verfolgen wie Sie, also auch so direkt an den Kunden ausliefern, Textilien, dann sind ja schon Margen von 15-20% möglich in dem Geschäft, ne?
Das müssen Sie die anderen fragen. Wir sind auch mit weniger zufrieden. Also ich sag mal nur, wenn die Margen haben mit 15-20%, dann müssen Sie nach Ihrer Eigenkapitalquote fragen. Ich habe, nachdem ich die Schulden meines Vaters zurückbezahlt habe 1975, nie mehr mit einer Bank gesprochen und habe seit der Zeit 100% Eigenkapital, keinen einzigen Cent Kredit. Und wir finanzieren alles selbst. Und das ist auch in schwierigen Zeiten, natürlich wie jetzt, mit diesen riesen Gaskosten und so weiter, ist das natürlich eine Basis, wo ich sage, ich kann auch solche Probleme lösen.
Weil Sie über Jahre so ein großes Polster auch aufgebaut haben. Das heißt,
also alles, was Sie hier sehen, ob ein riesen Warenlager, egal was es ist, Maschinenpark, ist alles bezahlt. Und da steht keiner hinter mir und sagt, ich brauche morgen das und das und das. Nein, ich bin autark und unabhängig. Und das ist ganz wichtig.
Es gibt ja sogar eine Dokumentation über Sie. Da hat man das Gefühl, es ist auch das Ziel so ein bisschen, zumindest der Macher, dass Sie so ein bisschen als der reiche Mann von der Schwäbischen Alb porträtiert werden. Da wird ein Butler gezeigt und dann irgendwie so heißt der König von Burlading. Und das ist ja schon so, das hebt ja schon ein bisschen auf Wohlstand und Reichtum aber ab, ne?
Ja, ich glaube nicht, der König von Burlading wurde nicht so sehr wegen Reichtum oder sonst was gesagt, sondern es war einfach so, dass das kam, weil ich Arbeitsplätze garantierte für die Mitarbeiter stand. Sozusagen der indirekt war ich der Patriarch oder der Beschützer auch der Trigema Betriebsfamilie, weil ich ihnen die Arbeitsplätze garantiert habe und ich habe nie in meinen 53 Jahren auch nur eine Person aus Arbeitsmangel entlassen. Ich garantiere den Kindern unseren Mitarbeiter, wenn sie wollen, nach der Schule einen Arbeitsplatz. Und das war dann am Schluss mit dem Titel König von Bollerdingen gemeint, aber nicht ob Butler oder das oder jenes.
Aber die Butler gibt's.
Ja gut, das ist eben automatisch gewesen, weil ich gesagt habe, okay, es muss ein bisschen mit Stil. Ich habe generell auch Versuche einen Stil. Ich werde Ihnen auch nicht gegenüber sitzen im T-Shirt oder im Jogginganzug. Ein bisschen Stil muss sein und so ist eben das auch. Das haben wir aus England übernommen und so weiter. Das war eben so.
Wenn man recherchiert, also letzte Frage dazu, dann ist ja im Internet heutzutage alles sehr schnell, zumindest gibt es da Spekulationen, da steht dann irgendwie, wenn man eingibt, einfach nur Wolfgang Grupp, dann kommt sofort als Vorschlag, wie reich ist Wolfgang Grupp? Da habe ich geklickt, um mal zu gucken. Und dann steht da als Vorschlag irgendwie Vermögen 100 Millionen. Kann man so nachlesen.
Ja, gut, das hat halt irgendein, ja, ich meine, aber jetzt möchte ich mal so sagen, wenn ich Alleininhaber bin von Trigema und wenn Sie den Maschinenpark, das Warenlager anschauen und alles, und das würde ich jetzt alles verkaufen, würde ich verkaufen. Und dann würde ich natürlich mit Sicherheit unter 100 Millionen es nicht verkaufen. Also ich meine, aber das muss man ja sehen. Ich habe ja 1200 Mitarbeiter, ich habe 1200 Arbeitsplätze. Ich meine, jeder Arbeitsplatz kostet ja weiß Gott was. Und das ist über Jahrzehnte aufgehäuft und Millionen, ein Millionen Warenlager, Fertigwarenlager, ein Millionen Rohstoff. Wir haben ja alles sehr groß. Ich meine, das muss ja die riesen Gebäude alles. 21 Testgeschäfte, eigene Immobilien. Ich meine, das sind 53 Jahre, wo praktisch die Gewinne thesauriert wurden. Wo im Prinzip, das muss man einfach sehen. Und das sind Werte, und die man irgendwo.
Aber es ist ja trotzdem total interessant zu sehen, dass die dann jetzt nicht nach dem Maximum streben, dass sie sagen,
nein. Sicher nicht. Ich möchte mal so sagen, ich kann auch von der Mauer, wenn das Gebäude, wenn man sagt, dieses Gebäude ist das wert, da kann ich ja nicht runterbeißen, wenn ich Hunger habe. Also ich sag mal, man muss mal sehen, das nützt mir ja nichts. Verstehen Sie? Ich sag mal, das sind Werte, die da sind, und die sind in Jahrzehnten aufgebaut worden, und ich habe die Riesenchance gehabt, in eine Unternehmerfamilie geboren worden zu sein, aber ich habe nicht nur die Vorteile bekommen, ich habe auch die Verpflichtung bekommen, indirekt darf ich die Vorteile nutzen, dass ich in einer Unternehmerfamilie geboren bin, habe aber die Verpflichtung, diese Firma auch in die nächste Generation weiterzuführen. Das heißt, ich kann die Vorteile nutzen, aber ich muss auch die Verpflichtung übernehmen, dass ich es erhalte und in die nächste Generation weiterführe.
Nochmal ganz kurz zu den öffentlichen Auftritten, weil neben der Formulierung und neben den Dokus, die es da gab, und auch den lustigen Auftritten bei Harald Schmidt, was ja auch total prägend ist, ist Ihr Look. Also Sie sind ja nun wirklich, wir sitzen jetzt hier zusammen zu einem Podcast bei Ihnen mit Krawatte und Einstecktuch, und das ist, Sie sind ja schon wirklich sehr, sehr formvollendet perfekt angezogen. Das machen Sie jeden Tag so.
Ja gut, das ist aber selbstverständlich. Sie müssen sehen, das tue ich nicht für mich. Wenn ich hier alleine in diesem Raum sitzen würde und wüsste, es kommt kein Mensch, dann könnte ich auch im Schlafanzug hier sitzen. Aber ich tue das meinem Gegenüber. Und wenn es heißt, Herr Ostermeier kommt nun und
Herr Westermeier.
Herr Westermeier kommt nun und ist einer der bekannt für seine Podcast, dann ist doch logisch, dass ich sie empfange, so wie sie ihnen auch Ehre gebührt. Und das ist eine Ehrerbietung meinem Gegenüber.
Aber machen Sie jeden Tag, aber jeden Tag.
Ja, ich bin ja hier mit meinen Mitarbeitern zusammen und alles, und das bin ich hier, und wenn ich zu Hause bin, dann könnte ich auch ohne Krawatte sein, aber ich sag mal, wenn ich in Öffentlichkeit bin, dann bin ich ordentlich angezogen, und das ist doch selbstverständlich. Das macht ja jeder. Wenn jemand eingeladen ist, dann fragt seine Frau ihn, wo sind wir heute Abend eingeladen? Und je nachdem, was der sagt, sagt sie, dann muss ich ganz oben in den Schrank reingreifen. Das ist eine elitäre Geschichte. Oder sie sagt, ja gut, für den tut's auch das. Also das ist immer eine Wertschätzung, die man dem anderen gegenüber bringt. Und ihnen habe ich entsprechende Wertschätzung.
Vielen Dank. Also ich weiß es ja zu schätzen, aber es ist ja schon wirklich auch ein Markenzeichen, oder? Ein bisschen ist Ihnen das auch bewusst, dass das irgendwie schon heraussticht, wenn Sie in der Talkshow sitzen, da sind Sie schon.
Das war immer so. Ich galt schon als 19-Jähriger oder 20-Jähriger, war ich immer schon ordentlich angezogen.
Also auch Krawatte jeden Tag?
Ja, klar, weil das war immer so. Früher gab es ja nicht anders. Man hat im Prinzip, ich weiß jetzt nicht, wie man in der Uni saß, aber ich war immer ordentlich angezogen. Ich habe meinen ersten vom Schneider gefertigten Anzug vor dem Abitur bekommen, und den habe ich aber 10 oder 15 Jahre getragen. Das heißt also, dass ein Schneideranzug, der natürlich wesentlich teurer ist, ist am Schluss nicht teurer, weil er ja top sitzt und im Prinzip lange getragen werden kann. Und so war ich schon einen Schneideranzug bekommen. Und das habe ich fortgeführt. Das ist so ein gewisses Hobby von mir. Dafür können Sie mich in ein 3-Sterne-Restaurant führen, da gehe ich nicht geschenkt rein, weil ich sage, ich halte vom Essen nicht viel. Für mich ist ein tolles Brot, ein schönes Brötchen, das ist für mich was Besonderes. Aber 3 Sterne oder das oder jenes, lege ich keinen Wert auf. Aber ordentlich angezogen zu sein, meine Hemden werden gemacht oder das wird, da bin ich sehr elitär.
Ist es, also ein bisschen indiskrete Frage, aber ich habe mich das, weil auf den Fotos sind ja auch immer wirklich, sehen sehr erholt aus, auch immer so eine Gesichtsbräune, achten Sie auch auf sowas, dass Sie da auch sich bräunen oder sowas?
Ja, da kriege ich ja ab und zu mal die Meinung mitgeteilt, dass, oder wird öffentlich gesagt, Solarbräune gibt's nicht. Das ist alles Natur. Ich muss ganz offen gestehen, schon als Student war für mich, ich nehme keine Medizin, ich habe keinen Hausarzt, gehe zu keinem Arzt, nur wenn was ganz Gravierendes wäre, wenn ich Achillessehnenriss oder sonst was habe, sondern ich bin ein Sonnenanbeter. Und wenn ich lag letzte Woche, immer Allerheiligen oder die Woche nach Allerheiligen, ist meistens das letzte Wochenende, wo ich in der Badehose, im Liegestuhl, meine Dispositionen in meinem Jagdhaus mache. Das ist für mich Erholung, dass ich die Natur genieße, dass ich ein Sonnenbad nehme. Und das ist bei mir, davon lebe ich. Und wenn es grau und trist ist und wochenlang keine Sonne ist, dann ist das für mich kontraproduktiv, weil ich lebe auf mit schönem Wetter und Sonne.
Ist es eigentlich nicht auch naheliegend, wenn man sieht, dass Sie mittlerweile so eine prominente Persönlichkeit sind, auch so viel, sagen wir, kostenlose Werbung bekommen in der deutschen Öffentlichkeit und natürlich auch verbunden werden mit diesen Anzügen und diesen Outfits, die Sie tragen. Das auch selber herzustellen, man ist ja fast verwundert, ich war zum Beispiel überrascht, sie stellen gar keine Oberhemden her oder auch keine Krawatten. Man würde sagen, Mensch, der Herr Grupp, das ist doch naheliegend, dass der selber auch Anzüge und Hemden auch produziert. Das wäre ja schon fast die beste Werbung. Sie sind ja ihr eigenes Testimonial, aber wären sie für Anzüge und weniger für T-Shirts?
Ja, das kommt ja nicht in Frage. Die ganze Produktion, wir sind Stricker und Wirker. Und das habe ich in der dritten Generation übernommen. Und wir sind keine Konfektionäre. Und wir stellen keine Webware her. Ein Hemd ist aus Webware gemacht. Also Schuster, bleib bei deinem Leisten. Und was ich anziehe, ich muss ja auch nicht, ich sag mal, ein Drei-Sterne-Koch werden, damit ich mir Drei-Sterne-Restaurant machen kann. Nein, ich muss auch kein Bäcker sein, weil ich liebe ein Brot. Aber das kann ich kaufen. Aber ich muss ja nicht alles machen, herstellen, was ich im Prinzip selber verzehre oder was ich selbst anziehe.
Okay, aber trotzdem müssen Sie ja mit dem...
Ich kann auch keine Schuhe machen. Wir sind kein Schuhhersteller.
Okay, also aber das heißt, der Weg von einem T-Shirt- oder Polohemdhersteller zu einem Anzug oder
Oberhemd? Ist ganz anders. Das ist eine ganz andere Branche.
Okay.
Das eine ist die Webwarenbranche und man nennt sie auch Konfektionär. Oder wir sind der Stricker und Wirker. Das heißt, ein Wäschehersteller, das ist eine ganz andere Branche. Also sagen wir, wenn Sie sagen, heute ein Hemdenhersteller, ob das Seidenstück oder Olymp oder wer das nun ist, ist eine andere Branche als Trigema. Hm.
Trotzdem müssen Sie ja die Produkte mit dem Zeitgeist entwickeln und haben es ja schon geschafft, damals mit Batik und dann sind Sie immer...
Passte aber in meine Branche. Das Batik-T-Shirt war ein Strick- und Wirkwarenprodukt.
Aber ich wollte fragen, heutzutage... sind Sie da selber noch derjenige, der neue Innovationen dann erkennt, der dann sagt, okay, wir müssen mal einen anderen Look machen, es gibt andere Farben. Also wenn man so ein bisschen auf die Website guckt, da gibt es ja dann auch so den Herrenschlafanzug mit irgendwie mit Seitentasche oder sowas. Da habe ich mich gefragt, ob man davon noch ausreichend verkaufen kann heutzutage oder ob man nicht neue Produkte machen müsste, die irgendwie ja innovativer sind vielleicht.
Wir haben ja eine Entwicklungsabteilung. Und da haben wir nun eine Chefdirektrice und Unterdirektrisen und die sind diejenigen, die Zeitschriften anschauen, also die Modezeitschriften, die auch auf Messen gehen oder das oder jenes und sehen, was draußen eben gerade angesagt ist oder Farben und so weiter. Und dann gibt es eine Kollektionsbesprechung und da werden Ideen vorgestellt und ich werde da nur warnen vor verrückten Dingen, die keine Umsätze bringen, die verrückt sind. Und Sie wissen ja, dass es in der Modebranche sehr viel Abschriften gibt. Oft, dass man sagt, ja, kaum sind die Schaufenster mit neuer Mode, dann gibt es 4 Wochen später sind schon Reduktionen. Bei uns gibt es keine Reduktionen. Wir verkaufen unsere Teile vom ersten Tag gleicher Preis bis zum Schluss. Das heißt, ich muss Produkte machen, wo ich weiß, da gibt es weniger Abschriften. Und wenn wir Kollektion machen, auch modische Sachen, dann müssen wir wissen, dass wir mindestens 1000 Stück von einer Farbe in 4-5 Größen, dass wir die auch verkaufen. Und das besprechen wir und ich habe ja über 50 Jahre Erfahrung und da weiß ich schon, was unsere Kunden kaufen oder wollen.
Und verkaufen Sie auch jetzt über diese neuen Plattformen, über Zalando, über About You und sowas, sind das auch irgendwie Partner von Ihnen?
Zalando lehne ich ab. Das haben wir abgelehnt, weil Zalando hat man ganz am Anfang, als die mal dann kamen, ganz kurz mal angefangen, aber die Retourenquote war so hoch, dass ich gesagt, das ist nicht mein Level, dass ich sage, wir verkaufen, wir arbeiten zusammen mit Amazon, Top-Kunde, gibt's keine Diskussion. Wir arbeiten auch mit Otto.de zusammen, auch Top-Kunde. Das sind zwei Großkunden im Online-Bereich und der größte Kunde ist mein eigener Online-Shop.
Und da machen Sie dann
gleich ganz trigema-online.de.
Zahlen Sie Werbung bei Google, Werbung bei Facebook?
Und das alle. Machen meine Leute, meine Tochter hat das unter Kontrolle. Und wie weit wir da Werbung machen oder dies, das hat sie, aber da wird etwas gemacht. Aber die Hauptwerbung ist bei uns natürlich der Affenspott. Ja? Da werden siebenstellige Zahlen reingesetzt. Und dann haben wir Autobahnwerbung, wo wir Großplakate haben. Das sind so sind wesentliche Geschichten.
Okay,
und dann haben wir ja ein eigenes Luftschiff, das, wenn die Thermik es zulässt, so wie letzte Woche über das Stadion von Bayern München geflogen ist und so weiter, mit groß Trigema beschriftet und so
weiter. Okay, also ein Zeppelin ist das dann?
Zeppelin ist, das ist ein Luftschiff, das ist sieht ähnlich aus wie ein Zeppelin und ist ein bisschen kleiner als ein großer Zeppelin und das fliegt so je nach Thermik über die Städte dann am Wochenende oder unter der Woche.
Und das haben Sie ausgedacht, selber die Idee?
Nein, da ist derjenige, der das macht oder der hat uns angefragt und ich fand das eine tolle Idee und habe das gemacht. Wir machen das schon, glaube ich, sieben Jahre, glaube ich, und haben das die Hülle gekauft und alles und das wird immer geflogen jetzt.
Verkaufen Sie generell auch noch an Carshell oder so, oder ist das ganz vorbei?
Ich verkaufe an alle, die mich wollen. Und alle, wo ich der Meinung bin, sie sind auch sicher, dass ich in der Bezahlung. Und Karstadt habe ich schon lange nicht mehr beliefert. Okay. Und selbstverständlich auch Kaufhof nicht. Weil es gibt's nicht. Kunden, die solche Turbulenzen haben, sage ich ganz offen, mit denen brauche ich keine Geschäfte machen. Karstadt ist für mich ein typisches Beispiel, wo ich sage, das hat mit meiner unternehmerischen Verantwortung nichts zu tun. Wenn wir daran denken, was mit Karstadt passiert ist. Karstadt war ein Millionenkunde von uns. Und wir haben rote Teppiche ausgelegt, wenn wir wussten, die Karstadt-Zentraleinkäufer kamen nach Bollerding. Und dann haben diese Warenhauskönige oder Versandhauskönige versagt. Ich kannte noch Frau Grete Schickedanz persönlich. Aber die haben versagt und sind untergegangen. Aber bevor die untergegangen sind, war ich schon lange Lieferant mehr.
Sie wären auch kein Fan davon, wenn die jetzt eine weitere Staatshilfe bekämen, nehme ich an.
Das wäre für mich auch nicht gerecht. Ein Karstadt kann es nicht sein. Der wurde verkauft. Nur das erzähle ich Ihnen jetzt mal. Karstadt hat Konkurs gemacht und hat dann einen Insolvenzverwalter bekommen. Und falls Sie sich noch erinnern, hat dieser Insolvenzverwalter dann an einen Herrn Berggrün, der aus Amerika kam und der ein Junggeselle war, der nur im Flugzeug liegt, das verkauft. Und der hat 100 Millionen aus Karstadt, so stand es in der Presse, rausgeholt und hat es dann an den Benko weitergegeben. Und jetzt frage ich mal ganz normal, wenn wir einen Rechtsstaat haben, diese 100 Millionen, wäre doch Aufgabe, die der Berggrün rausgeholt hat, der keine Ahnung von Karstadt hatte, weil er ja aus Amerika kam. Die hätte doch der Insolvenzverwalter für seine Gläubiger rausholen müssen. Aber dass die ein Berggrün rausholt und die ihm gehören und anschließend das weiterverkauft an den Benko, das ist für mich nicht rechtens. Denn der Insolvenzverwalter hätte die Aufgabe gehabt, der kriegt ja Millionen, das für seine Gläubiger rauszuholen. Und dann hat der Benko, und das ist jetzt wieder für mich nicht nachvollziehbar, mit einer Selbstverständlichkeit in unserem angeblichen Rechtsstaat die Grundstücke in eine Grundstücksgesellschaft privat in die linke Tasche und die Immobilien, die guten Immobilien auch privat in die linke Tasche und die Betreibergesellschaft, die dann die Geschäfte abmieten, hat er in die rechte Gesellschaft und die hat er kurz danach pleite gehen lassen. Und das zahlt alles der Steuerzahler. Und Benko kann alles behalten. Das ist für mich unter meiner Vorstellung eines ehrbaren Kaufmanns. Und dass das in einem Rechtsstaat genehmigt wird und dass der zweimal oder vielleicht jetzt auch das dritte Mal, hat es ja nicht bekommen, Staatshilfe bekommt. Die Verantwortlichen, die das alles eingerichtet haben, die Millionen Bezüge haben, sollten endlich in die Haftung mit ihren Bezügen. Dann würden die Geschäfte anders laufen und dann wäre auch der Größenwahn eingedämmt.
Okay, verstanden. Sind ja mittlerweile, man hört das schon so raus, Sie haben ja wirklich keine Scheu mittlerweile, also zu diesem Thema haben Sie ja nur noch eine Expertise und Sie kennen ja die Karstadt-Unternehmung ja auch aus nächster Nähe, aber mittlerweile sind Sie auch in Talkshows durchaus und haben auch keine Angst, sich zu äußern zu Themen, die deutlich über jetzt Wirtschaft oder Textilindustrie hinausgehen. Also auch politische Sachen und so, da haben Sie schon auch starke Meinungen und äußern die auch bedenkenlos.
Gut, wenn ich danach gefragt werde. Ich muss ja natürlich gefragt werden. Sie haben mich jetzt, Karstadt, haben Sie mich ja indirekt gefragt. Aber ich habe jetzt Karstadt nicht angefangen. Also und so fange ich nicht ein Thema an, wenn es nicht auf mich herangetragen wird. Und wenn ein Thema an mich herangetragen wird, dann sage ich meine Meinung, unverblümt, weil ich zahle meine Rechnungen und bin keinem was schuldig und kann auch meine Meinung öffentlich sagen.
Aber gibt's da Themen, wo Sie so ein bisschen gesagt haben, Mensch, das hätte ich mal lieber nicht gesagt oder da habe ich mich vielleicht getäuscht oder sowas? Ich meine, es gibt ja auch starke Positionen von Ihnen zum Beispiel rund um den Ukraine-Krieg, die ungewöhnlich sind.
Die sind nicht ungewöhnlich. Das, was ich sage, ist sicher sehr, sehr normal. Und ich bin gegen diesen Krieg. Ich bin der Meinung, dass dieser Krieg hätte gar nicht angefangen werden dürfen, dass der hätte diplomatisch gelöst werden müssen. Und ich bin kein Putin-Verteidiger. Ich kenne auch da zu wenig aus. Aber ich sag mal, wenn es zu einem solchen Krieg kommt, dann ist das nicht von heute auf morgen, dann ist das jahrelang, wo irgendetwas gemacht wird, was nicht in Ordnung ist. Und ich sage, wenn wir 20 Jahre uns abhängig machen von Russland über wegen Gas und so weiter und plötzlich innerhalb von 2-3 Monaten wir Todfeinde sind, das kann es nicht sein. Da muss etwas gewesen sein und ich behaupte, dass das langsam geschürt. Die NATO ist immer mehr an Osten vorgerückt und Amerika will Großmacht bleiben und Amerika ist im Rücken die treibende Kraft, da bin ich 100% sicher, die sagt, okay, China muss klein bleiben, Russland darf auch nicht größer werden, Europa sollte auch nicht allzu groß werden und da sicher schürt, dass wir im Prinzip jetzt diesen Krieg durchziehen müssen. Ich halte von dem Krieg nichts und ich sag mal, es werden Milliarden zerstört. Und wer muss das alles bezahlen? Alles muss Europa bezahlen. Ich sag mal, ob eine Ukraine, ich sag mal, nun alles so toll gemacht hat. Sie meinen, sie hat die Waren in Erinnerung von früher, hat man ja vieles auch erzählt über die Ukraine, was nicht gerade so toll war. Also deshalb sage ich, und dass ein Herr Zelensky seine eigenen Bürger sozusagen die Pässe abnehmen kann, an die Front schicken kann, und zwar ist alles die Frage, ob das alles rechtens ist, ist nicht ganz das, was ich meine. Aber das müssen andere beurteilen. Ich bin gegen den Krieg und hätte schon lange versucht, über diplomatische Verhandlungen und auch Audiato et altera pars auch mal die andere Seite zu verstehen. Und vor allem, dass wir mit unseren Grenzen nicht, mit der NATO nicht immer weiter an Russland ranrücken. Man muss eben auch da verstehen, dass die auch eine gewisse Sicherheitspolitik haben. Ich bin kein Verteidiger von Russland und nicht, vor allem nicht von einem Krieg. Das ist unter der Gürtellinie, da gibt es keine Diskussion. Aber das hätte von den Fachleuten rechtzeitig erkannt und verhindert werden müssen.
Gibt es eigentlich bei Ihnen auch mal so politische Ambitionen? Also ich meine, Sie haben da wirklich Meinung und sind da ja sehr leidenschaftlich, kann man ja hören. Auch selber aktiv zu werden in der Politik, war das mal bei Ihnen eine Überlegung? Sie sind ja hier schon auch in der Gegend großer Arbeitgeber, das liegt ja alles dann irgendwann aneinander.
Das hat's nie gegeben. Man kann nur einem Herrn dienen und bei mir ist das meine Firma. Ich würde auch wahrscheinlich nie in eine Demokratie passen. Ich kann nicht, wenn ich sage, ich habe ein Problem und muss das lösen, dann muss ich so schnell wie möglich dieses Problem lösen. Aber ich kann nicht ewig brauchen, bis ich es lösen kann, weil ich zig Leute, die andere Meinung haben, besänftigen muss und alles Mögliche. Bei mir gibt es eine klare Entscheidung und das kann ich in meiner Firma machen, aber draußen könnte ich das nicht. Aber ich sage oft meine Meinung und kriege
Sie,
dann
Sie leben gerne den
auch,
trotzdem.
Auch mit das, was ich gerade von der Ukraine erzählt habe. Da habe ich viel natürlich auch E-Mails bekommen und auch negative E-Mails, die mich beschimpft haben, dass ich hier den Krieg indirekt Putin verteidige. Tue ich nicht. Ein Krieg kann nicht verteidigt werden, aber Krieg muss verhindert werden. Aber ich habe mal zusammengezählt, die E-Mails, die ich bekommen habe, es waren mehrere hundert, 23% haben mich kritisiert, scharf kritisiert und auch teilweise gesagt, sie kaufen kein Trigema-Produkt mehr. 77% waren dieser Meinung, die ich auch gerade gesagt habe.
Okay.
Und das hat mich überzeugt, dass das, was draußen geschieht, ist nicht der Mainstream ist. Der Mainstream der Bürger und in Deutschland ist, dass wir diesen Krieg längst beendigen müssen und nicht Milliarden der Ukraine immer mehr Waffen liefern. Wenn ich sage, ich laufe hier nachts über die Straße, ich wohne ja direkt gegenüber von der Firma, und da würden sich zwei schlägern und dem einen würde ich eine Axt bringen und dem anderen ein großes Messer, dann würde jeder sagen, der Grupp spinnt jetzt. Ich muss die besänftigen, auseinandernehmen und nicht mit mehr Waffen hochheizen.
Stimmt das eigentlich, dass das hier ein Schloss ist, in dem Sie da wohnen, gegenüber?
Nein. Das ist ein ganz normales Haus. Ich habe ein redgedecktes Haus. Ich war ein Sylt-Anhänger und habe mal gesagt, wenn ich es mir erlauben kann, dann werde ich mir mal ein Reddachhaus in Bullerdingen bauen. Das habe ich gemacht und das habe ich als Junggeselle gebaut. Und das ist so, dass meine Frau das 100% akzeptiert hat. Es wurde nichts geändert und wir leben da sehr gerne drin. Und das ist unser Zuhause und das ist schön.
Jetzt haben Sie ja gerade ein bisschen erzählt, dass Sie sozusagen, ich nehme an, gerne in einer Demokratie leben, aber in der Firma eher sozusagen klare Verhältnisse oder klarere Strukturen, autokratischere Strukturen.
Also ich würde mal sagen, ich habe sicherlich in der Firma auch eine tolle Demokratie, weil ich kann alles entscheiden. Ich treffe aber keine Entscheidung, ohne dass ich die Mitarbeiter, die dafür zuständig sind oder die Fachkräfte sind, vorher gefragt habe. Und die müssen ihre Fachmeinung mir sagen. Und dann treffe ich am Schluss die Entscheidung. Das heißt, ganz simpel, wenn die sagen, Herr Grupp, das ist die beste Maschine, die sollte ich jetzt kaufen und das ist die teuerste, dann sagen die natürlich, aber das ist die teuerste, das müssen sie entscheiden. Und dann werde ich immer das tun, was meine Mitarbeiter sagen. Wenn die sagen, das ist die beste Maschine und die wäre für uns richtig, dann wäre es fatal, ich würde eine andere Maschine kaufen. Damit habe ich folgenden Vorteil, wenn tatsächlich ein Problem mit der Maschine ist, dann liegen die Mitarbeiter, die mir diese Maschine empfohlen haben, nachts unter der Maschine und versuchen, sie zu lösen. Wenn ich aber eine andere Maschine kaufe, dann habe ich automatisch das Problem selber. Und dann sagen die, Herr Grupp, hätten Sie die andere Maschine gekauft, hätten wir das Problem nicht. Deshalb werde ich immer so entscheiden, dass ich meine Mitarbeiter in meine Entscheidungen einbinde und so sicher bin, dass wir am wenigsten Probleme haben. Denn wenn wir Probleme haben, lösen sie auch die mich zu dieser Entscheidung überredet haben.
Wenn man sie von außen...
Und deshalb ist es so, dass man meint, ich würde alles entscheiden. Ich entscheide prinzipiell alles im Team indirekt. Nur muss ich am Schluss, weil ich es bezahlen muss, ja sagen.
Wenn man sozusagen aus der Ferne auf sie schaut, dann denkt man, mit diesen ganzen modernen New Work Konzepten und sowas hat der Grupp wahrscheinlich eher nichts zu tun. Und bei ein paar Sachen klingt das ja auch so durch, dass sie das nicht unbedingt schätzen. Bei anderen Sachen sind sie ja wirklich eigentlich ein Verfechter von New Work. Ich habe zum Beispiel gesehen, als wir uns hier trafen, sie sitzen mit ihrem Schreibtisch mitten unter den Kollegen, sie haben da jetzt keinerlei abgeschotteten Reihen, sie sind da sozusagen einer von mehreren, der da irgendwie in so einem Großraumbüro mit drin sitzt. Das hätte ich jetzt so gar nicht erwartet.
Ja klar, weil sie anderes gewohnt sind. Nur da ich meine Firma führe und für alle Entscheidungen, wie ich Ihnen gerade gesagt habe, alle meine Mitarbeiter brauche, bin ich zu faul, um für 100 Türen aufzumachen oder Telefon um zu sprechen, die sehe ich. Und ich gehe zu denen an den Schreibtisch oder die kommen zu mir an den Schreibtisch, weil das alles angenehmer ist. Deshalb habe ich, nachdem ich 2 Jahre in der Firma war, habe ich sofort 1971 ein Großraumbüro gemacht, weil ich damals gesagt habe, ich brauche den vom Verkauf. Dann habe ich angerufen, dann war der belegt. Dann habe ich 5 Minuten gewartet, dann war der nicht mehr im Zimmer. Das war verrückt. Und dann habe ich gesagt, ich muss die Wände einreißen, damit ich die sehe. Damit ich sehe, ob der telefoniert, ob der am Platz ist. Und damit bin ich von Natur aus faul. Und sinnlose Dinge mache ich ungern. Und da ich ungern irgendwo hinlaufe und da ist der nicht im Zimmer, habe ich gesagt, das sehe ich ja, dass der nicht da sitzt. Also habe ich es mir angenehmer gemacht. Das ist alles gemacht, um effizient und schlagkräftig konstant Entscheidungen fällen zu können und das Miteinander zu forcieren. Der Mitarbeiter kann jederzeit, wenn er eine Frage hat, zu meinem Platz kommen, fragt, kriegt eine Antwort. Eine Entscheidung wird sofort gefällt. Und ich treffe jede, wenn Sie zu mir kommen, ich glaube nicht, dass Herr Westermann, dass Sie im Prinzip lange gebraucht haben, bis sie ein Okay gekriegt haben. Sie haben angefragt, die Frau Haderer kommt zu mir und dann sagt sie, das würde ich machen. Ich tue, was sie sagt, und dann kriegen sie eine Antwort. Weil zu sagen, ich entscheide das nächste Woche und nächste Woche muss das Gleiche wieder und dann übernächste Woche, das ist für mich Zeitverschwendung. Ich kriege die Frage und dann kann ich sie beantworten, ja oder nein und fertig.
Aber wo sie nicht so klar sind zum Beispiel, das ist ja auch in der Presse immer ein Thema, ist bei ihrer Nachfolge. Also zum Beispiel...
Ganz klar. Die Nachfolge ist ganz klar von mir ausgesprochen. Nur kann ich sie im Moment noch nicht ausführen. Das heißt, ich habe gesagt, mein Wunsch ist, dass nur ein Kind die Firma kriegt. Nur welches Kind, das kann ich noch nicht entscheiden, da ich die Lebenspartner meiner Kinder oder die noch nicht verheiratet sind. Und damit weiß ich nicht, wo die Wege hinführen. Und deshalb kann ich, wenn ein Kind nach Amerika heiratet, kann ich ja nicht sagen, das führt die Firma. Also ich muss wissen, wo die Lebenswege meiner Kinder sein werden. Und deshalb kann ich nicht entscheiden. Aber ich, für mich ist meine Frau, die habe ich geheiratet, Alleinerbin. Und sie kriegt alles von mir. Und dann kann sie sagen, um die Erbschaftssteuer zu minimieren, sie kann es nach ein halbes Jahr, ist glaube ich die Frist, kann sie es weitergeben an die Kinder. Und dann ist diese hat sie keine Erbschaftssteuer zu bezahlen, dann mussten wir nur die nächste Generation die Erbschaftssteuer bezahlen. Und das ist sie. Und das wird sich zeigen. Nur ich kann im Moment nicht entscheiden, nicht weil ich nicht will, sondern weil ich nicht weiß, wo die Wege hinführen. Und das bleibt so. Und mein Sohn kann die Firma führen, meine Tochter kann die Firma führen. Die würden sie auch beide nehmen. Nur kenne ich die Wege noch nicht.
Und warum können jetzt nicht beide, also man kann ja, es gibt ja das Konzept sozusagen so Co-CEO, das gibt es ja auch bei jetzt
ja, klar, großen Firmen. Nur habe ich gesagt, mein Wunsch, das ist nur mein Wunsch. Was dann gemacht wird, hat meine Frau in der Hand. Sie kann ganz anders entscheiden. Ich sage nur, das war mein Vorschlag und ein Kind, damit sie sich ein Leben lang lieben und nicht ein Leben lang streiten. Und deshalb sage ich, in dem Moment, wo ich sage, beide Kinder sind zur Hälfte beteiligt und der eine trifft Entscheidungen und die wäre mal nicht so ganz positiv, dann kriegt er immer Vorwürfe und die sollen sich ein Leben lang lieben und nicht ein Leben lang streiten. Und deshalb gibt es ja in vielen Familien, wo zig Gesellschaftsstreitigkeiten und das und jenes, man gönnt den Rechtsanwälten, den Juristen, die kriegen alles Geld, aber den eigenen Verwandten gönnt man nicht. Und deshalb sage ich, bei uns sollen die sich nicht streiten. Ein Kind kriegt's und das andere Kind kriegt was anderes. Und das wird ja nicht, das kriegt ja nicht nichts, sondern das kriegt den Besitz von meinen Schwiegereltern in Österreich. Da habe ich meinem Schwager die Hälfte abgekauft und die andere Hälfte hat meine Frau bekommen. Ich sag mal so.
Die halbe Steuermark, haben Sie mal gesagt. Das ist so, das andere Kind erbt die Steuermark, haben Sie auch, glaube ich.
Ja, die kriegt die Steuermark und das ist ein Besitz, wo ich sage, das ist sicherlich weniger risikovoll. Und ich sag mal, wenn ich heute entscheiden müsste in der heutigen Situation, dann wäre mir wahrscheinlich der Besitz in der Steiermark lieber als diese Verantwortung, die hier zu übernehmen ist und mit 1200 Arbeitsplätzen, mit Gasproblemen, mit Dennproblemen, mit Kriegsproblemen oder Pandemie. Problemen vorher. Also das ist eine andere Frage.
Wie lange wollen Sie denn eigentlich das selber noch machen? Ich meine, Sie sind jetzt ja 80 und sind...
Gewesen. Ich bin 80 gewesen und bin bereits näher an 81.
Okay, also 81 fast. Das ist ja schon ein Alter, wo man irgendwann sagt, ich habe jetzt Lust, mal was anderes zu machen. Oder so viele Jahre sind es ja wahrscheinlich biologisch nicht mehr, die ich habe. Ich möchte nochmal die Welt angucken oder ich möchte einfach mal in der Sonne liegen. Aber Sie sagen, nee, ich habe weiter jeden Tag ins Büro, ist mein Ding.
Also, erstens mal die Welt angucken, das habe ich alles gemacht. Als ich noch jünger war und Junggeselle, da war ich frei und habe die Welt angeguckt. Also ich brauche nichts nachholen. Aber für mich ist das Schönste im Leben ist nicht täglich sein Geld zu zählen. Das Schönste im Leben ist das Gefühl zu bekommen, von seiner Familie oder von seinen Mitarbeitern noch gebraucht zu werden. Und das Gefühl bekomme ich täglich von meinen Familie oder meinen Mitarbeitern, dass sie mich auch in der Firma gerne sehen oder brauchen. Und solange ich das Gefühl habe, wäre es fatal zu sagen, nee, ich lege mich jetzt in die Sonne. Wissen Sie, nach einer Stunde oder zwei Stunden Sonnenlegen ist das langweilig. Also ich sag mal, das Schönste im Leben ist das gebraucht werden. Und erst wenn man mal nicht mehr gebraucht wird und wenn man sagt, ach, jetzt kommt der schon wieder, was soll der hier? Und wenn meine Mitarbeiter sagen, wäre da doch viel.
Aber würden die das wirklich so offen sagen? Würden Sie, glauben Sie, dass Ihre Kinder oder auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihnen sagen würden, Mensch, Herr Grupp, eigentlich klappt es besser ohne Sie? Das wird doch keiner sagen.
Das braucht mir ja keiner sagen, das spüre ich ja. Ich muss ja wissen, ich sag mal, warum haben Sie jetzt mich angefragt? Sie hätten doch Frau Haderer anfragen können. Oder Sie hätten doch meine Kinder anfragen. Warum mich? Und Sie sind doch jetzt ein typisches Beispiel. Sie haben mich angefragt. Sie wissen, dass ich eine Frau habe und dass ich zwei Kinder habe. Also das heißt, und solange ich das Gefühl habe, dass ich noch gebraucht oder gerne gesehen werde, warum soll ich das ablehnen? Also das müssen Sie doch sehen. Und wenn der sich nicht entsprechend behandelt fühlt und dann sagt, er möchte mich sprechen, dann hat er das Gefühl, dass ich korrekt bin, gerecht bin und vielleicht das, was er unangenehm fand, dass ich das vermeide. Also das heißt, das Gebrauchtwerden ist doch ganz wichtig. Erst wenn Sie mal sagen, das Geschwätz mit dem Grupp kann ich nicht mehr haben, ich will jemand anders, das wäre dann.
Wie halten Sie eigentlich so fit? Ich meine, sind Sie jetzt ja schon wirklich in einem hohen Alter und wirken sehr, sehr vital.
Das liegt natürlich daran, dass ich 46 Jahre mich geschont habe, indem ich Junggeselle war und mich sehr zurückgehalten habe.
Okay.
Und damit bin ich geschonter, als wenn ich schon mit 20 mich der Ehe hingegeben hätte.
Okay.
Also deshalb sage ich, es ist aber immer eine Frage, jetzt Scherz beiseite, es ist eine Frage der Disziplin. Und ich bin sehr diszipliniert, so wie ich auch mich anziehe oder angezogen habe. Das ist natürlich ist es viel leichter.
Machen Sie viel Sport? Also gehe auch laufen und irgendwie?
Das habe ich früher natürlich. Ich habe Tennis gespielt, ich habe geritten, ich habe gejoggt, ich habe alles gemacht. Aber jetzt mache ich noch schwimme ich jeden Morgen im Freien, Sommer wie Winter, draußen.
Okay. Hier im See oder so?
Ja, bei mir zu Hause habe ich einen 46 Meter langen Art Fluss als Schwimmbad und da schwimme ich jeden Morgen, Sommer wie Winter. Es sollte nicht unter 19 Grad haben, aber und wenn es draußen 20 Grad minus hat, ist das schon eine gewisse Disziplin, da reinzugehen. Jeden Morgen 20, 25 Minuten.
Okay. Also das ist schon mal ein Geheimrezept.
Jo. Aber das ist jetzt und dann bin ich früher, habe ich natürlich auch Sport gemacht, aber alles mit Maß und Ziel.
Und man das Gefühl hat, das, was sie auch trägt, ist halt, dass dieses Unternehmen auch irgendwie eine Familie ist. Wenn man reinkommt, hier zum Empfang bei Ihnen, dann ist da so ein großes Bild von Ihnen und dahinter sind so die kleinen Fotos der Mitarbeiter. Oder das Bild ist sozusagen zusammengesetzt aus den Mitarbeiterfotos. Das haben Sie, das wurde Ihnen geschenkt, glaube ich, zum 80. Geburtstag. Und man hat das Gefühl, dass die Mitarbeiter wirklich Sie hier auch so ein bisschen tragen, wie das Bild es schon so ein bisschen ausdrückt, ne?
Ja klar, ich meine, das ist ja das schöne Gefühl, dass man das Gefühl hat, dass man nicht sagt, hoffentlich ist der länger verreist oder hoffentlich geht er endlich in Rente. Das wäre fatal, das gebraucht werden und das Gefühl zu bekommen, dass man noch gern gesehen wird. Das ist doch das Schönste im Leben. Wenn plötzlich eine Großmutter, die Enkel wollen zur Großmutter und freuen sich dahin und plötzlich kommt der Moment, wo die Großmutter den Enkeln nichts mehr geben kann. Sie hat Geistesschwäche oder das. Und dann muss die Mutter zu den Kindern sagen, du gehst jetzt zur Oma. Und dann sagt, was soll ich da? Und dann geht der notgedrungen dahin und nach 5 Minuten guckt er auf die Uhr und sagt, Oma, ich muss dringend wieder gehen. Und das spürt die Oma, dass sie jetzt nichts mehr wert ist. Und das ist ein Schicksalsschlag, der gravierend ist. Und solange man noch das Gefühl hat, dass man noch gern gesehen ist, dann sollte man das nicht mit Füßen drehen.
Und Sie haben doch den Kolleginnen hier zum 100-jährigen Firmenjubiläum 2019 ein Konzert geschenkt. Da kam dann sogar Helene Fischer hier nach Bullerding und sie haben ein Zelt aufgebaut hier auf dem Parkplatz und dann hat da Helene Fischer drin gesungen.
Ja. Gut, das war, wir haben ja immer wieder Betriebsfeste gehabt, ob 75 Jahre oder Geburtstag von mir, da gab es Betriebsfamilienfeste. Und da hatten wir immer einen Starsänger, war immer da. Und dann habe ich gesagt, man wird ja nur in meiner Zeit, in meinem Unternehmerdasein, wird man ja nur einmal 100. Und dann habe ich gesagt, okay, man erwartet von Trigema sicher irgendetwas Besonderes. Und wenn ich irgendeinen normalen Sänger genommen hätte, wie bei uns war Karel Gott auch ein Star oder das oder jenes, dann hätte man gesagt, ja, jetzt der Grupp gibt doch immer an und hätte man doch sicher was. Und da habe ich gesagt, also das sind mir meine Mitarbeiter wert und habe Helene Fischer angefragt und habe gesagt, die nach Bullerdingen, das tue ich meinem meinem Heimatort Bollerdingen und meiner Betriebsfamilie und meinen Mitarbeitern zuliebe. Und das werde ich versuchen. Und das hat geklappt. Und Helene Fischer ist ein wunderbarer Star, eine tolle Frau und ist ein ganz besonderer Star. Und ich bin stolz, dass ich den Mut hatte, zu sagen, das machen wir am 100-jährigen Jubiläum. Da war ja auch die Welt noch in Ordnung. Wenn ich daran denke, als ich da sozusagen 100 Jahre feierte und es war auch ein Sonnentag, ja, an dem Tag und danach kam dann 3-4 Tage später auch Schnee. Ich sag mal, dann war die Welt noch in Ordnung, wenn ich da dran gedacht hätte, dass wir Pandemie 1 kriegen, Pandemie das zweite Jahr kriegen und dann diesen verrückten Krieg, dann hätte ich gesagt, nee, das ist...
Aber auch da gibt es ja natürlich eine ganze Reihe von Spekulationen, aber man muss ja schon auch mehrere 100.000 Euro in die Hand nehmen, damit Helene Fischer kommt, ne?
Das nehme ich sicher an.
Weil, das wissen Sie doch.
Weil wenn ich Helene Fischer wäre, würde ich dafür weniger nicht starten. Doch Helene Fischer ist alles, was wir bezahlt haben. Würde ich gerne wieder bezahlen, weil sie ein toller Star ist und das Geld wert war.
Gibt es irgendwen in der deutschen Wirtschaft oder auf der öffentlichen Bühne, auch vielleicht ein Politiker, eine Person, wo Sie sagen, die machen das wirklich gut, die schätzen Sie und sagen, das ist so jemand, der vielleicht jetzt nicht in Ihrem Alter ist, aber wo sagen, das ist...
Ja gut, also wenn Sie mich so fragen, dann nenne ich gerne einen Herrn Wirth. Das ist ein Weltkonzern, ein Milliardenkonzern und das ist ein toller Unternehmer und ich bin sicher, dass alle seine Tausenden von Mitarbeitern stolz sind, bei der Firma Wirth zu arbeiten. Und so gibt es natürlich, egal ob das eine Firma Stihl ist oder sonst was, es gibt tolle Unternehmer, wo im Prinzip auch von Persönlichkeiten groß gemacht wurden, Weltunternehmen wurden. Da ist Trigema ja ein kleiner Fisch dagegen.
Aber hat sie auch nie inspiriert? Also ich meine, die haben ja dann auch scheinbar diesen ein bisschen Größenwahn aus Ihrer Sicht?
Nein. Die haben genau keinen Größenwahn, weil auch ein Wirth wahrscheinlich da diese Kredite, von denen Sie vorhin mich fragten, sicher nicht hat, sondern er ist sicherlich hauptsächlich selbst finanziert, da bin ich ganz sicher. Ein Stihl auch, da wird überhaupt nie gesprochen und Sie sehen auch nicht groß, dass die Probleme haben. Sie haben von Wirth noch nie gehört Probleme, Sie haben von Stihl noch nie Probleme gehört und so gibt es zig Firmen, die das auch haben und das sind für mich Vorbilder, Unternehmer, Vorbilder, wo ich sage, da mache ich eine große Verneigung.
Okay, aber trotzdem haben die Sie nicht ausreichend inspiriert, dann auch noch größer zu denken.
Moment, ich hätte mir vielleicht diese Größe nicht zugemutet. Man muss ja auch wissen, ob man eine solche Größe führen kann. Ich könnte wahrscheinlich einen Weltkonzern, ich bin klein und ich muss zusehen und ich muss Zugriff haben und ich kann nicht über Probleme, ich sag mal, im Ausland sprechen, die ich nicht sofort lösen kann. Ich bin vielleicht da ein bisschen kleinkariert. Aber das reicht mir doch. Ich kann doch meine Familie ernähren von dem, was ich habe und meine Mitarbeiter garantieren Arbeitsplätze und jeder ist zufrieden, warum muss man immer mehr? Aber das sind Weltkonzerne, die ich toll finde und die es toll gemacht haben.
Also schon mal vorab, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für dieses leidenschaftliche Interview. Gibt es demnächst schon Auftritte, wo Sie demnächst wieder auf öffentlicher Bühne irgendwo, wissen Sie schon, irgendwelchen Shows, irgendwelchen...
Nee, bis jetzt weiß ich nicht, einige Sachen sind angefragt oder sind zugesagt, aber ich sag mal jetzt, eine Talkshow ist im Moment nicht, aber ich bin bei Herrn Gysi im Dezember in Berlin und...
Bei dem Gregor Gysi...
Gregor Gysi, ja, der wollte mit mir auch irgendein Gespräch führen und so weiter.
Mein Herr Steinger sind Sie auch häufiger mal. Sie bedienen doch das ganze Spektrum, also von der Linken bis zur Rechten.
Ich muss Ihnen ganz offen gestehen, es gibt viele Parteien bei uns und jeder Partei kann ich viel Positives abgewinnen. Auch eine Sarah Wagenknecht schätze ich. Das, was sie sagt, da kann ich nur zustimmen. Wissen Sie, wenn unser angeblicher Rechtsstaat zulässt, dass man kassieren darf, solange es gut geht, und den Bettel hinschmeißen, wenn es schlecht geht und die Steuerzahler zahlen lässt. Das ist mit mir nicht vereinbar mit einem Rechtsstaat. Und deshalb sage ich, wenn Karstadt die Leute Millionen verdienen, die es geführt haben, und dann muss der Staat eingreifen und die dürfen die Millionen behalten, das kann es nicht sein. Und deshalb gebe ich Sarah Wagenknecht recht, die sagt, wir brauchen Reichensteuer, Vermögensteuer und Erbschaftssteuer. Denn wenn alle Fehler machen Und dann muss der Steuerzahler herhalten. Und wenn Sie keine Fehler machen, kassieren Sie. Dann gibt's nur eine Möglichkeit, über solche Steuern das abzuzwacken. Ich persönlich hafte persönlich für alles, was geschieht. Und zahle die gleiche Einkommensteuer wie jeder, der nicht haftet. Das ist für mich nicht vereinbar mit einem Rechtsstaat. Ich will nicht klagen. Ich zahle schon immer die gleiche Einkommensteuer wie jeder andere, der nicht haftet, ob eine GmbH oder sonst was. Aber das ist nicht rechtens. Wenn Sie eine Versicherung abschließen, dann haben Sie eine Vollkaskoprämie und eine Selbstbeteiligungsprämie. Sind die gleich, macht jeder Vollkasko. Und deshalb sind sie unterschiedlich. Und deshalb habe ich schon lange vorgeschlagen, die Politik muss endlich denen die Haftung zurückfordern, indem sie denen, die persönlich haften, 50% Steuerrabatt gibt. Dann gehen die Leute aus Steuergründen in die Haftung und dann sind die Entscheidungen überlegter, verantwortungsvoller und nicht dem Größenwahn und der Gier ausgesetzt.
Okay.
Das war Ihnen jetzt zu lang.
Nein. Also ich habe jetzt Ihre Meinung schon verstanden.
Nein, jetzt kann es doch nicht sein, dass die Karstadt-Leute, verstehen Sie, zum dritten Mal jetzt Staatshilfe bezahlen, indirekt. Ja. Wissen Sie, ich würde es ja so machen als Diktator. Ich könnte ja nicht, dann würde ich, wenn man mich so verpflichtet, dass man sagt, das müssen jetzt die Steuerzahler zahlen, dann würde ich Ihnen in Ihre Gehaltsabrechnung reinschreiben, Abzug 50 Euro oder 100 Euro Karstadt-Sanierung. Dann wäre endlich mal was los in Deutschland. Verstehen Sie? Aber das passiert ja nicht. Das wird ja automatisch gemacht. Und das kann es ja nicht sein.
Aber
wissen Sie, es kann auch nicht sein. Ich sage das, können Sie im Podcast, wir haben vorhin über Hoeneß gesprochen. Rechtsstaat. Es kann nicht sein, dass ein Hoeneß 3,5 Jahre Gefängnis bekommt. Er hat Steuern hinterzogen. Keine Diskussion. Ich bin keiner Verteidiger von Steuerhinterzieher. Aber er hat keinen Schaden hinterlassen. Er hat alles zurückbezahlt. Auf Heller und Pfennig hat er alles zurückbezahlt. Einschließlich Zinseszins und Strafe. Ein Schlecker hat Tausende von Leuten in die Arbeitslosigkeit geschickt. Er hat ein Schneeballsystem gemacht und hat Millionen und Milliarden oder Milliarden Schulden hinterlassen und kriegt Bewährung. Das ist mit meinem Verständnis nicht. Entweder kriegen alle Bewährung, aber dass ein Schlecker Bewährung kriegt, nachdem er ein Unternehmen durch Schneeballsystem bewusst in den Konkurs geführt hat und zur Liquidation gezwungen hat und Milliarden nicht bezahlt hat, Steuern oder Arbeitsplätze vernichtet hat und ein anderer hat alles bezahlt und der muss ins Gefängnis und der andere nicht. Das ist für mich rechtsstaatmäßig.
Dann noch ganz kurz, weil wir jetzt schon über solche Sachen sprechen. Warum ist es denn für Sie ein Problem, wenn Leute ihre Firma in einer GmbH führen? Also das ist doch
überhaupt kein Problem. Ich habe überhaupt kein Problem, dass Sie können führen die Firma alleine oder nicht. Nur dass ich bei der GmbH als Steuerzahler die Scheiße finanzieren muss, wenn Sie Pleite machen und die Millionen, die Sie vorher rausgeholt haben, die dürfen Sie behalten. Das hat mit meinem Rechtsverständnis nichts zu tun. Also ich darf Ihnen nur sagen: In Bullerding gab es ja 26 Fabrikanten. 25 haben Konkurs gemacht. Alle haben sie eine Villa gebaut, als es ihnen gut ging. Kein einziger hat die Villa verkauft, als er Konkurs gemacht hat. Die durften sie alle behalten. Und der Steuerzahler musste alles ich will da nichts dagegen sagen, aber ich wollte nur mal sagen, ein bisschen die Verantwortung und Haftung muss zurück. Und ich hafte für alles und bevor Sie als Steuerzahler bei Trigema auch nur einen Cent bezahlen müssen, habe ich nicht mal mehr ein Dach über dem Kopf.
Okay, ist ja mutig. Also ich meine, man könnte sich
was auch heißt mutig? Ich muss, das heißt, Sie sind auch mutig. Sie fahren vielleicht auch mal Auto. Sie sind mutig. Nur Sie wissen, was Sie sich zumuten können und was nicht. Und das muss ich auch wissen. Ich muss wissen, dass ich meine Firma so führe, dass ich eine Verantwortung habe für meine 1200 Mitarbeiter, für meine Kunden und meine Lieferanten.
Okay, also vorbildlich, das wünscht man sich, glaube ich, so als Arbeitnehmer vom Chef. Insofern vielen Dank, dass ich den Chef hier so lange in Anspruch nehmen durfte. Ich glaube, es ist ein sehr lebendiger und sehr inspirierender Podcast für ganz viele. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Ostermann.
Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.